Bewegtbild-Banause.
Bastarde. Bastarde.
Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Und ein Banause.
Und ein Bastard.
Und ein Banause.
Ja, one MC and one DJ.
Ja, two Turntables and a mic. Kein Turntable und zwei Mics. Und ein Bastard. Ja. Und ein Banause.
Und ich habe gestern die Folge zu Ende gehört mit unserem Renaissance-Trick-Daddy. Da habe ich echt gut gelacht.
Der hat dir gefallen, oder? Der Renaissance-Trick-Daddy.
Das hat mir richtig gefallen. Da war ich begeistert.
Ja, die Hip-Hop-Witze schneiden, glaube ich, nur drei Leute aus unserer Supporterschaft. Ist ein bisschen Perlen vor die Säue oft, aber gut, wir freuen uns halt.
Ja, es reicht ja auch. Metal ist halt nicht so lustig, die sind alle so evil.
Da Metal ist nicht lustig, ja. So den Teufel anbeten den ganzen Tag ist ja dann auch irgendwann langweilig, ja.
Das ist ja, dann, ja. Ja. Die sind alle immer wütend und depressiv, das ist doch scheiße.
Ist ja so, gibt's so einen Metal-Sommersong so, halt so einen gute Laune-Sommersong im Metal? Das ist eine gute
Frage,
oder?
Ich glaube nicht.
Eher nicht, oder?
Nee, da müsste man schon in diese College-Punk- oder Ska-Richtung und da kannst du als Metaler ja besser. Ist wahrscheinlich Hip-Hop für die gängiger als so eine Ska-Band.
Wahrscheinlich, ja.
Womit aber, ich ja wiederum meine Freude habe.
Aber so ein Napalm Death Sommer-Banger ist mir jetzt, fällt mir jetzt auch nicht ein spontan.
Nee, so ein Sunshine Reggae von Cannibal Corpse, weiß nicht.
Ja. Die haben zwar schwierig. Ab und zu mal so eine Balladen, so eine herzerreißende, weißt du, Disturbed macht ja dann auch mal so ein Sound of Silence Remake, was ich ziemlich schrecklich finde, ehrlich gesagt.
Ich hasse das auch wie die Pest.
Ich fand es meistens schlimm, wenn die Metal-Bands oder so die Crossover-Bands, auch so Linkin Park, dieses Behind Blue Eyes, dieses Remake, finde ich auch richtig grausam, Alter. Ich finde es meistens schlimm, wenn die dann irgendwie so eine Ballade rausbringen oder irgendwie dann auf einmal so zeigen, so guck mal, wir können auch emotional und das finde ich meistens scheiße.
Ja, gerade so ein Fred Durst sollte jetzt sich nicht unbedingt an einem Behind Blue Eyes is the Who, ne?
Ist the Who, ja. Hm.
Ja, also das sollte der einfach lassen, so.
Ja, ja, ist natürlich ein großes Vorbild. Wobei, also die haben mir tatsächlich das Original kaputt gemacht. Weil dieser Song so rauf und runter gespielt worden ist und ich habe den gehasst so. Und dann, das Original habe ich davor nie gehasst, aber irgendwie seitdem Fred Durst da dran war, finde ich es auch irgendwie scheiße.
Ja. Es gibt ja einen so einen richtig nervigen Sommersong hier von Kid Rock, der gleich Lynyrd Skynyrd, wie heißt dieses scheiß Lied?
Sweet Home Alabama, ja.
Ja.
Ja, der Sweet Home Alabama gesampelt hat. Na, den finde ich nicht schlimm.
Der macht ja gleich mehrere Songs auf einmal kaputt.
Echt, ja?
Also, ja, da ist so irgendwie von allem etwas dabei und Kid Rock ist ja sowieso so ein ganz komischer Vogel.
Ja, das auf jeden Fall. Also was er privat macht, ist eine andere Frage. Aber der hat schon auch ein paar Songs, die ich ganz nett finde.
Ja, hier so American Badass damals.
Ja, Cowboy und so, genau, ja.
Da hat er sich ja noch Metallica gekrallt. Das ist ja eigentlich Sad But True. Mhm. Da, also so im Kopieren oder Samplen war er ja schon immer gar nicht so schlecht.
Ja gut, aber sogar die Red Hot Chili Peppers haben ja schon den Beat von Sweet Home Alabama gesampelt in diesem Danny California und so. Also
ja.
Das war ja noch davor. Das war ja auch sehr offensichtlich. So, dass das man erkennt, warte mal, ich kenne noch die Melodie von irgendwer.
Ja, kommt einem alles sehr bekannt vor.
Ja, ja.
Aber ist nicht so schlimm wie in dieser, ich nenne es mal Robin Schulz Doppelgänger-Bubble, wo einfach jeder Sommerhit irgendwoher geklaut ist. Also es ist einfach irgendein Hit aus meiner Jugend dann nochmal. Jetzt hat irgendeine Schlagersängerin auch hier von Boomfunk MCs Freestyler sich gekrallt und auch da irgendeinen Song rausgemacht. Habe ich neulich durch Zufall mal gehört. Dachte ich, euch ist auch gar nichts mehr heilig.
Ja, ja. Also die 90er dachte ich, werden sowieso schon zu Ende gesampelt, aber hast recht, Boomfunk MCs ist mir nicht eingefallen. Ist mir nicht aufgefallen, dass das bisher gesampelt worden ist oder geremaked. Aber ja, die 80er und so, ich meine, ständig kommt eine House-Version raus, irgendwie neulich Self-Control und so von Laura Branning und ständig verwurschteln die irgendeine Hook oder so ein eingängiger Refrain aus den 80ern, 90ern, 70ern, 60ern. Nichts ist safe.
Nee, nichts ist mehr heilig.
Ja, da kommt wenig Kreatives auf jeden Fall raus.
Leider Gottes.
Aber naja, gut, ich will ja nicht meckern. Solange es Hits gibt es DJs und ist ja schließlich mein Job, insofern werde ich mich nicht beschweren.
Hast du das von Apple Music schon getestet?
Was meinst du?
Bei Apple Music gibt es ja jetzt so einen KI-gestützten Songübergang. Also, dass du quasi wie ein DJ die Songs zusammengemixt bekommst zum 30-Sekunden-Übergang. Das klingt tatsächlich ziemlich gut, was ich bisher gehört habe.
Ja, aber es ist eigentlich ein alter Hut, weil da gibt es schon verschiedene Programme, die das auch vor Apple Music gemacht haben. Das ist jetzt für den gängigen
Für den Haushalt.
Hörer ist das jetzt, genau, ist das jetzt das neue Ding, aber es gab auf jeden Fall schon Programme, wo DJs, die relativ frisch waren, das benutzt haben und dann automatisch Übergänge gemacht haben, oder beziehungsweise die das korrigiert haben, wenn mal einer irgendwie Offbeat ist und so. Also das ist jetzt nichts Neues.
Nee, das stimmt, aber ich glaube, so für den gängigen User ist es ja schon so, oh Mensch, ich habe das Mixtape in der Tasche. Bei jedem Song, den ich möchte. Das würde ich allerdings mal ausreizen, wenn das da ist. Ich würde dann tatsächlich ja gerne so Cannibal Corpse auf NAS oder so. So einen Übergang will ich mal hören.
Ja, könnte man machen, ja. Also jedes DJ-Programm hat ja auch diesen Sync-Button, weißt du, der dann so die Beats übereinander legt und so, dass die passen. Und das Erste, was ich gemacht habe, als ich irgendwie digital aufgelegt habe, war diesen Sync-Button auszumachen. Mhm. Dachte, was ist das denn für ein Scheiß, Alter?
Ja, lazy.
Ich war in einem Club, da hat ein DJ aufgelegt, den ich halt auch kenne, und der war halt so besoffen, der hat halt gar nichts mehr auf die Reihe gekriegt. Und ich meine nur so, Alter, wie schaffst du noch aufzulegen? Kannst kaum gerade stehen. Und er so, Sync. Hier, Sync, so, weißt du, zeigt auf seinem Button. Ich so, ja, okay, alles klar, Sync, gut.
Ja, läuft.
Geile Sache. So, ich wollte heute gar nicht das Vorgeplänkel so in die Länge ziehen, weil wir haben ja heute ein bisschen Zeitdruck. Wir spielen mal mit offenen Karten, weil wir müssen hier in circa 2 Stunden raus sein. Und wir hätten 3 Projekte, müssen wir mal gucken, wie wir durchkommen. Insofern bringen wir 2 sicher jeder und wenn wir noch Zeit haben, dann machen wir noch einen Bonustrack hier, jeder von uns.
Ja, so ist es.
Das ist der Plan. Ja, dann, wenn du nichts mehr hast oder hast du noch was auf dem Herzen, was du loswerden willst, könnten wir in Medias Res gehen.
Nö, können wir gerne machen. Ja, eine kleine Vorausschau können wir ja am Ende der Folge machen, was als nächstes kommt, aber ansonsten können wir jetzt gerne hier reingehen.
So machen wir das. Ja, wir müssen auch nicht lange vorplänkeln, weil die Leute kennen dich jetzt mittlerweile, die Leute kennen mich und dann... muss Tom halt mal die vorigen Episoden hören oder die nächste Episode reinschalten. Halt ein bisschen weniger vorgeplänkelt hier.
Genau.
Hast du die Folge mit Classic Dave und Me gehört?
Ja.
Hast du, gut. Dann bin ich ähnlich eingestiegen, wie ich jetzt einsteige, weil ich bringe einen Film, der definitiv auch bei den Bewegtbild-Bastarden thematisiert werden könnte und hätte sogar thematisiert werden in einer Folge, wo ihr euch genau um dieses Thema gedreht habt. Denn ich bringe ein Sequel von einem Film aus den Troma Studios. Und zwar Atomic Hero 2, wie er auf Deutsch heißt, beziehungsweise Toxic Avenger Part 2. Und natürlich von den beiden Filmemachern, die Troma-Köpfe, Michael Hertz und Lloyd Kaufman. Und ich bin froh, dass ihr da so ein bisschen unchronologisch vonstatten gegangen seid, auch wenn das jetzt auch nicht tragisch wäre. Ihr habt, glaube ich, über den 4. geredet oder den Troma Specials, war das so?
Ja, genau. Ich wollte unbedingt über den 4. reden, weil der so geistesgestört ist. Das ging nicht anders.
Ja, ich habe eine Box, da sind 4 Stück tatsächlich drin. Ich habe mal wieder nicht darauf geachtet, da gucke ich selten drauf, dass ich mir die Details durchlese, wenn ich mir irgendwelche Filme bestelle. Und das ist offensichtlich eine holländische oder so, weil das ganze Menü ist irgendwie auf holländisch. Da muss ich erstmal irgendwie raten, was jetzt die Sprachfunktion ist. Aber war dann zum Glück die englische Funktion drauf, weil ich habe neulich eine Blu-ray eingelegt, da war dann nur estländisch drauf mit spanischen Untertiteln. Oder umgekehrt. Ich konnte da die spanische OV anmachen mit estländischen Untertiteln. Das waren die einzigen beiden Versionen. Ich so, okay, das war ein Fehlkauf. Bringt mir beides nicht viel. Aber hier konnte ich zumindest OV anwählen und deswegen war das, ging das klar. Da sind aber alle 4 Teile drin, also insofern werde ich die auch chronologisch gucken, also irgendwann komme ich auch zum 4., den ihr rezensiert habt. Aber du hast die natürlich alle gesehen, oder?
Ich habe die alle gesehen, ja.
Du hast die alle gesehen, ist schon mal cool.
Ist auch noch nicht so lange her.
Ach, ist gar nicht so lange her, okay. Und das war dann eine Erstsichtung, oder?
Vom 2. und 3. auf jeden Fall.
Ah ja, okay.
Also die kannte ich vorher noch nicht. Vom 4. kannte ich Auszüge und den 1. hatte ich vorher schon mal gesehen, also... Es war so sowohl als auch. Ich wollte nur mal die Lücke schließen, weil den 4. kennt man gerade so von so YouTube-Kurzfilmen oder irgendwelchen Zusammenschnitten von geisteskranken Filmen. Da ist der immer dabei.
Der ist also der geisteskrankeste der Reihe.
Gefühlt ja.
Da habe ich ja was, worauf ich mich freuen kann, weil ich finde die alle ein bisschen geisteskrank. Aber man weiß ja so ein bisschen, was man kriegt, wenn man so einen Troma-Film in den Player einlegt. Wir reden hier vom ersten Superhelden aus New Jersey, wie er so gern genannt wird. Und im ersten Teil noch ein dünner, nerdiger Hausmeister namens Melvin, der an radioaktiven Atommüll gefallen ist und seitdem ein deformierter, aber massiver Superhero ist, der kriminelle Energie sofort spürt, wenn was in seiner Nähe abgeht. Und ist schon super, das finde ich schon extrem lustig in dem Film, weil dieses Recap, wie er zu The Toxic Avenger überhaupt geworden ist, spielen sich die Bösen hier. Es gibt nämlich eine Bande oder eine Firma, die nennt sich Apocalypse Corporation. Und die gucken in ihrer Firma praktisch, wenn sie sich vorbereiten, auch gegen den Toxic Avenger anzutreten, gucken sie sich praktisch das Recap auf Video an, wie er zum Toxic Avenger geworden ist. Das heißt, wir sehen im Film praktisch, was im ersten Teil passiert ist. Ey, das ist schon auch ziemlich abgefahren.
Das ist ein bisschen wie bei Spaceballs.
Ja, stimmt, ja.
Film des Films im Film.
Film des Films im Film, richtig, ja. Also mehr Meter geht nicht. Er hatte ja in Teil 1 schon Tromaville vor einer fiesen Bande gerettet, wissen wir ja. Muss ich jetzt nicht weiter nochmal erläutern. Also ihr könnt jetzt in die Rezension reinhören, habe ich natürlich nicht aufgeschrieben, in welcher Folge das war. Aber nun ist die anfängliche Harmonie, weil wir sehen auf der Straße dann so tanzende Menschen in Tromaville, alle sind gut gelaunt. Es gibt ein Filmfestival, wo auch überhaupt nicht selbstlobend dann so ein Troma-Filmfestival dann läuft, irgendwie so laut Anzeige. Und ja, alle sind gut gelaunt, alle sind happy und heile Welt. Melvin selbst, aka Toxic Avenger, hat eine heiße und nicht sonderlich smarte Freundin namens Claire. Okay, die ist blind, vielleicht deshalb auch mit Toxic zusammen, weiß man nicht so richtig. Und sie arbeitet halt auch in so einer blinden Community, die am Anfang des Films von einer neuen fiesen Bande attackiert wird. Das ist die besagte Firma Apocalypse. Doch Toxic eilt zur Rettung. Und Apocalypse will mit ihren Schergen praktisch Tromaville unterjochen und den Toxic Avenger eliminieren. Das ist so die Rahmenhandlung. Und fieseste Gestalten kommen dann aus der Hintertür einer Limousine dann raus und attackieren die Blinden mit Maschinengewehren, mit Flammenwerfern, mit allem möglichen, was es gibt. Und kämpfen dann mit dem Toxic Avenger alias Melvin. Und der schaltet die dann einen nach dem anderen aus, und da sind halt sehr skurrile Leute bei. Er ist halt so ein Typ bei mit Frauenklamotten, mit so einem Schnäuzer, weißt du, und so ein Hausfrauenkleid und so, aber halt so offensichtlich ein Typ. Dann ist so ein Kerl bei mit so einem menschlichen Hund, der den dann anfällt, und die greifen ihn dann so wie in so einem billigen Kung-Fu-Film, greifen die den dann irgendwie einer nach dem anderen an, und er muss sie halt bekämpfen. Und das Geile ist, nachdem er die bekämpft hat, kommt halt so eine neue Fuhre böser Buben wieder so dutzendweise aus der Tür von dieser Limousine raus, so, also so von wegen, als wenn da irgendwie 40 Leute oder so aus dieser Limousine da rauskommen, aus dieser Tür, und das ist schon auch sehr witzig. Und dann erfährt Toxi, nachdem er die alle umgenietet hat, dass sein wahrer Vater lebt, und zwar in Japan. Also rauf aufs Windsurfbrett. Damit düst er nämlich nach Japan. Nicht etwa mit einem Flugzeug oder so, nee. Er stellt sich auf dieses komischen Windsurf-Ding, so, womit die Leute durch die Gegend, an der Nordsee so ein bisschen durch die Gegend cruisen. Und damit geht's dann nach Japan. Und er findet seinen Vater. Der ist allerdings auch nicht gerade ein ehrlicher Bürger, und sein Sensor von Toxi schlägt sofort aus, denn der ist ein Drogendealer. Und der schmuggelt Drogen im großen Stil irgendwie, indem er die einfach in Fische reinstopft und dadurch dann die Drogen von A nach B bringt. Und jetzt bekämpft Toxi in Japan diesen Drogenschmugglerring. Und während er das macht, wird am anderen Ende der Welt, nämlich in Tromaville, praktisch von der Firma Apocalypse das Kommando übernommen. Die nehmen dann das Schild runter, wo vorher stand Tromaville Filmfestival, und lassen dann natürlich Apocalypse Now konsequenterweise laufen. Also die stellen die Stadt dann komplett auf den Kopf. Und das ist so ähnlich wie Classic Dave hier in unserem Podcast. Keine billige Witzvorlage wird hier liegen gelassen. Also das ist, hier wird einfach alles mitgenommen. Der kommt mir definitiv vor, als hätten die hier noch ein bisschen aufgedreht, im Gegensatz zu Teil 1. Noch alberner, noch mehr Nackedice definitiv, also noch mehr Titten, und alles, was man irgendwie zeigen kann, wird hier auch gezeigt. Die Gewalt wird nochmal angezogen, wie ich finde. Also du hast gerade in dieser Anfangsszene, hast du so einen Typ im Rollstuhl, der ihn dann attackiert. Der wird halt eigenhändig von ihm einfach zerquetscht in diesem Rollstuhl, sodass ihm die Gedärme rausquillen, weil links und rechts halt irgendwie nichts mehr von ihm übrig bleibt, weißt du, weil er halt so zusammengedrückt wird. Du hast einen Bodycount von 66, was meiner Meinung nach für so eine Comedy eigentlich auch eine ordentliche Zahl ist. Und als sie den Film dann abgedreht haben, war der 4 Stunden lang.
Wow.
Ja, und nach einigem Hin und Her, weil die überlegt haben, okay, was machen wir jetzt, wie bringen wir den raus, wurde dann Teil 3 herausgeschnitten. Also die haben praktisch aus dem kompletten Cut von Teil 2 haben die Toxic Avenger 2 und Toxic Avenger 3 gedreht.
Das ist mal effizient.
Definitiv effizient, ja. Und du hast zwar hier keine Marisa Tomei, aber du hast immer den ersten Film von Michael J. White, der hier einen von den Kriminellen und Schergen spielt. Also wenn wir die Frage Chris stellen, wirst du Bescheid, Michael J. White spielt hier seine erste Rolle im Toxic Avenger Sequel. Und das ist wieder ziemlich alberner Scheiß. Aber ich finde, die Troma-Filme haben irgendwie Herz und die strahlen irgendwie aus, dass die alle Bock hatten, diesen Film zu drehen und dass die zwar richtig auf die Kacke hauen, aber ich glaube, so zwischen den Drehpausen und nach dem Drehtag, glaube ich, ging es ja noch lustig zur Sache. Also es wirkt alles so, als wäre das eine riesige Party. Und deswegen kann ich mir die Filme gut angucken und finde die witzig, auch wenn die total albern sind und total überzogen. Aber es ist irgendwie nicht so dieses Trash mit Anlauf. Weißt du, wir wollen jetzt mal so haha, wir wollen jetzt mal trashy sein. Sondern das ist irgendwie so, das ist halt Troma so. Die sind halt so, wie sie sind. So, weißt du, die lieben das und die feiern das und die sind Genre-Fans. Aber wollen halt auch, sind auch Comedy-Fans. Also schmeißen die irgendwie beides zusammen. Und ja, und das ist alles sehr LOL und für einige wahrscheinlich Fremdschämen, aber ich konnte mir das gut angucken. Ich fand es extrem witzig. Wie fandst du denn den zweiten Teil von, wie auf Deutsch heißt, Atomic Hero? Da haben sie einfach mal seinen Namen umgemodelt.
Ich glaube, ich fand den, wenn ich mich jetzt noch richtig dran erinnere, als bei mir hat es dann erst richtig Klick gemacht, weil ich den zweiten und dritten, warum weiß ich jetzt, immer durcheinander werfe.
Okay. Macht ja Sinn.
Ja, irgendwie schon. Weiß ich nicht mehr, welchen von beiden ich besser fand, aber ich glaube, es war der zweite Teil, den ich dann schlussendlich ziemlich geil fand. Also die Anfangssequenz war schon köstlich irgendwie.
Er steigt natürlich mit einer der stärksten Sequenzen ein, mit diesem Riesenkampf da vor dieser Blindenschule, weißt du, wo er von den wildesten Leuten attackiert wird. In Japan wird es ein bisschen albern, weil da hast du natürlich die geilen Japaner, die auch so gezeichnet worden sind, dass sofern irgendwie eine Frau da irgendwie die Klamotten vom Leib gerissen werden, ist der Typ, der Fleischer, weißt du, der mit seinem Hackebeil da rumhackt und so weiter, ist sofort abgelenkt und guckt halt lächzend diese nackte Frau an und zerhackt halt alles, was ihm so unter das Messer kommt, ohne zu achten, was da liegt. Und ich drück's mal so aus. Und alle sind irgendwie so aufgedreht und natürlich sehr kinky, die Japaner und so. Und auch da lernt Toxie ein japanisches Girl kennen, die ihn so ein bisschen begleitet und die so ein bisschen das Pendant ist von Claire, was ja ganz witzig ist. Aber ich finde schon, diesen Anfangskampf fand ich schon am unterhaltsamsten. Danach,
ja.
Da kommt da nichts mehr ran, aber es ist trotzdem cool.
Der Anfang ist auch schon, glaube ich, das, was mir so am meisten hängen geblieben ist. Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt. Ich fand der zweite ist der, den ich gut fand. Und jetzt weiß ich, warum der dritte mir so komisch vorkam, weil da dann jetzt halt wahrscheinlich der Ausschuss drin gelandet ist, den man jetzt hier rausgeschnitten hat.
Ja, mag
sein. Den dritten fand ich wirklich nicht doll. Da musste ich mich auch ein bisschen durchschleppen. Mhm. Aber der vierte hat es dann wieder rausgerissen am Ende. Okay. Aber den zweiten mochte ich auch sehr gerne.
Cool.
Ja, aber wie du schon sagst, diese Japan-Sequenz, die zieht sich ein bisschen.
Ja, die zieht sich ein bisschen, definitiv. Aber ist trotzdem witzig, dass der dann auf einmal in Japan unterwegs ist, weißt du? Und
ja, das auf jeden Fall.
Da chillt so einfach, drehen sie einfach in Japan irgendwie die zweite Hälfte. Und da gibt es natürlich ein bisschen Kung-Fu und so. Kung-Fu. Ja, ein bisschen Kung-Fu. Ja, Atomic Hero 2, The Toxic Avenger Part 2 jetzt mal gesehen, bei mir Erstsichtung. Ich kannte ja den ersten Teil, habe ich ja auch hier zum ersten Mal gesichtet, den kannte ich auch nicht von früher. Irgendwie sind die Troma-Filme irgendwie komplett an mir vorbeigegangen meiner Kindheit. Komisch, weil das eigentlich von Peter Jackson und Co. ist das eigentlich nur so ein kleiner Step, aber einiges habe ich halt davon gesehen, aber zu Troma ist es irgendwie nie gekommen.
Den ersten fandst du ja richtig gut, ne?
Den fand ich richtig gut, ja. Da war ich großer Fan von. Da kommt er nicht ganz ran, aber es ist trotzdem cool, auch das Sequel. Habe ich mir gerne angeguckt. Ist ja auch relativ kurzweilig, geht 102 Minuten und passiert ja ständig was insofern. Ist alles sehr laut und albern und quatschig, aber es ist cool.
Ja, wie du schon sagst, die lassen halt echt nichts aus.
Nee, die lassen nichts aus.
Und nehmen irgendwie alles mit. Da sind 100 Gags drin, von denen funktionieren vielleicht 50, aber
ja, so sieht's aus.
Die funktionieren halt.
So sieht's aus. Ja, wir sind beide mit Classic Dave befreundet, insofern können wir natürlich mit so einem Film auch leben.
Definitiv.
Wo die Hälfte der Witze nur funktionieren.
Ja, da ist trotzdem viel Liebe dabei.
Ja, viel Liebe. Budget 2,3 Millionen, natürlich wieder nicht die Welt, aber dafür haben sie so ein bisschen was, dafür lassen sie schon ein bisschen was für die Augen drehen. Das war jetzt komisch formuliert. Ich sage, dafür sieht man schon einiges für diese 2,3 Millionen.
Also, ja, ich finde auch, dafür, dass die immer sehr wenig Budget hatten, sind die Gore-Effekte bei denen echt ziemlich, ziemlich stark jedes Mal.
Ja, auf jeden Fall. Gut, manchmal ist es offensichtlich, dass dass der Schwertfisch, weißt du, dass das kein echter Schwertfisch ist, sondern ein Plastikding so, womit dann irgendwie Leute aufgespießt werden. Man sieht dann schon, dass es Plastik ist, aber das sorgt natürlich auch für so einen zusätzlichen Charme. Aber hast du recht, ab und zu explodiert mal was und es wird zerquetscht und es gibt ein paar Gore-Effekte. Da würde Nicotero sogar wahrscheinlich anerkennend nicken.
Wenn er den Film sieht. Den Sachen, die scheiße aussehen, die sehen ja auch ein bisschen mit Augenzwinkern so aus, weil sie halt wussten, okay, das kriegen wir nicht ordentlich gemacht, also machen wir es so albern, dass es zum Lachen ist.
Ja, ja, eben.
Und das ist schon geil.
Die sind ja auch bekannt dafür, dass die immer eine ähnliche Bubble sind, weißt du, und dass sie irgendwie alle Friends sind und jeder mit jedem kann und dass das irgendwie, dass sie so den Cousin rangeholt haben, der dann auch einmal den Antagonisten gespielt hat und so eine Geschichte und so.
Ja.
Da, das macht ja auch die Troma Boys um Hertz und Kaufmann ja auch aus. Alright. Ja, mehr habe ich nicht. Punkte würde ich nennen.
Jo.
Die sind natürlich nicht so rosig. IMDb 5,0. Metascore gibt es zu dem Meisterwerk nicht. Also die feinen Herren Kritiker haben sich da nicht herabgelassen, sich diesen Film irgendwie, von diesem Film eine Review zu schreiben. Aber eine Letterboxd-Bewertung gibt es, die ist bei 2,8.
Auch nicht so rosig, aber da traue ich dir wie mir mal etwas mehr zu, als das, was die Kollegen da vergeben. Ich meine mich zu erinnern, dass du beim ersten Teil bei 9 sogar warst. Ich glaube, da warst du ziemlich gut dabei.
Soll ich dazu was sagen?
Nö, musst du nicht.
Okay.
Aber ich meine, du hattest eine 9. Aber ich traue dir hier mal eine 7,5 zu.
Okay, also warst bei beiden zu hoch. Ich glaube, eine 9 war es nicht. Ich bin der Meinung, es war eine 8. Was auch schon gut ist. Ja, ich glaube, ich habe ihm eine 8 gegeben im ersten Teil. Und der hier kriegt eine 7.
Okay, ja, dann bist du ja nur einen halben Punkt unter mir.
Vielleicht war es auch eine 9, aber nee, ich glaube, es war eine 8. Also die 9 kann ich mir nicht vorstellen. Wie viel du?
Ich war bei 7,5.
7,5 bei dir?
Ja.
Gut. Dann kein Lokomotivführer an dieser Stelle.
Nee, das stimmt.
Aber sind wir uns ja relativ einig.
Ja, sind wir ja in letzter Zeit häufiger.
Ja, ich bin ja auch ein bisschen entspannter, als wenn ich mit Lee aufnehme, muss ich zugeben, weil wenn ich sehe, was er so The Outsider und anderen Filmen und anderen Filmen so in letzter Zeit gegeben hat, Punkten, dann zucke ich jedes Mal zusammen, wenn es dann an die Punktevergabe geht oder ans Punktevorlesen, denke ich nur so, jetzt geht das wieder los. Alles verkrampft sich.
Ja, ich habe mich gestern wieder durch Spring Breakers durchgeschlagen, durch die Rezension.
Ja, das war so eins
der Momente. Ich mag keinen Streit mehr, glaube ich.
Ist das so, ja?
Ja, das gefällt mir besser, wenn man in eine Richtung schaut.
Ah ja.
Lässt sich aber nicht immer machen.
Nee, das lässt sich nicht vermeiden. Manchmal muss man auch dadurch. War ja in dem Fall auch klar, aber also das ist jetzt ein Film, wo ich verstehen kann, dass man den nicht mag. Aber es gibt halt so offensichtliche Filme wie The Outsiders oder so, weißt du, hin und her, jetzt um den zu nennen, den mögen halt irgendwie alle so gefühlt, weißt du, und das ist halt so für mich so ein Klassiker der Filmgeschichte. Und auch wenn er seine Markenart ein bisschen soapy ist und so, kann man dem noch nicht irgendwie 5 Punkte geben oder was der da irgendwie rausgehauen hat. So, das ist dann so, weiß ich nicht. Also so bei diesen großen Filmen, wo sich alle einig sind, da wenn er da edgy unterwegs ist, dann denke ich so, Alter.
Ich glaube, in der Schweiz merkt man gar nicht, dass man tot ist.
Da bin ich eher bei denen her. Aber wenn das so Filme sind, die polarisieren, also Spring Breakers, kann ich nachvollziehen, dass nicht jeder den geil findet, so wie ich ihn geil finde. In welcher Fraktion bist du da unterwegs?
Ich war da aber so bei so einer 7,5-Punkte-Fraktion, also ich kann da durchaus was mit anfangen. Ich finde, das ist kein Meisterwerk, aber der ist halt unterhaltsam.
Ist unterhaltsam, 7,5.
Ja, das reicht mir manchmal. Und
gut, bei Meisterwerkstatus bin ich auch nicht, aber ich finde irgendwie, das, was er macht, macht er gut.
Ja, also ich konnte auch damals gut mit leben. Ich mochte vieles daran. Ich habe mir da auch, bei dem Film ist es mir auch völlig egal, ob Charaktere glaubwürdig sind oder nicht oder ob da irgendwie zusammenpasst.
Ja, ja.
Ich kann mich aber auch nicht mehr so krass gut an die Optik erinnern. Ich habe noch einige Szenen halt im Kopf, die einem immer im Kopf bleiben.
Ja, ist halt eine krasse
und James
Musik
Franco
Video.
Gehört leider dazu. Mhm. So. Ist okay.
Ja,
und ich hatte, als ich den gesehen habe, habe ich gerade Pretty Little Liars geguckt und da war natürlich Ashley Benson dann sehr präsent.
Mhm.
Und da ist dann natürlich spannend, wenn man die da mal in so anderen Filmen sieht. Also ich kenne auch hier High School Musical und diesen ganzen Scheiß, deswegen, ich mag das auch, wenn das mal so rausgerissen ist.
Alter, du magst keine Serien. Es laufen meisterhafte Serien irgendwie in den letzten 20 Jahren in Streaming, auf Streamingdiensten und im Fernsehen und Co. Und wenn du dir dann welche anguckst, ist es Pretty Little Liars und High School Musical. Ja, da brichst du dann aus deinem Korsett.
Ja, bei High School Musical habe ich nur die Filme gesehen. Ich weiß nicht mehr, ob es da eine Serie gibt.
Ach so, stimmt. Das war ja das waren ja Filme, richtig. Das war ja nicht mehr eine Serie, okay.
Ja, bei Pretty Little Liars war ja noch eine Zeit, da habe ich ja auch noch Serien geguckt.
Ach, da hast du Serien geguckt?
Ja, das war 2015 oder so. Also und davor. Also ich glaube, 2015 war ich fertig mit der Serie dann.
Weil zwischendurch gibt es ja Serien, wo du dann sagst, so ja, die habe ich gesehen auf jeden Fall, weißt du? Und dann denke ich mir jetzt mal so, okay, alles klar, ja, scheiß auf Game of Thrones, scheiß auf Sopranos, aber Pretty Little Liars muss ich unbedingt gucken, ey.
Game of Thrones und Sopranos habe ich auch beide gesehen. Sopranos habe ich irgendwann abgebrochen, weil es mir nicht gefallen hat.
Sopranos hast du abgebrochen? Mhm. Okay, ich nehme zurück, was ich gerade vor 10 Minuten über Lee gesagt habe. Du bist auf jeden Fall in der gleichen Liga.
Ja, ich habe drei Staffeln habe ich aber gesehen und irgendwie, weiß ich nicht.
Was zur Hölle, Alter? Also nach der ersten Folge wurde ich noch durchgelassen, die ersten zwei Folgen, weil dann denkst du, okay, warum gucken wir diesen Typen hinterher, der irgendwie Enten jagt in seinem Garten? Und das fängt ja ein bisschen langsam an und so, du musst ja erstmal reinkommen, aber ey, wenn man drei Staffeln sieht und dann die Sopranos nicht mag, dann hat man echt einen Schatten.
Ja, weiß ich auch nicht.
Und das sage ich, der vielleicht sehr objektiv ist.
Ja, ja, war vielleicht damals der falsche Fuß. Ich gebe dem nochmal eine Chance irgendwann in meinem Leben.
Ja, mach das mal.
Ich glaube, da ist eine Menge dran gut und ich mochte auch einiges daran, aber irgendwie hat es nicht gereicht, dass ich es weiter gucke.
Krasser Scheiß.
Ja.
Ja, ich habe jetzt seit letzter Woche habe ich mein Seriencomeback gefeiert. Das war irgendein Tag, ich saß zu Hause und ich habe gesagt, okay, jetzt reicht's, Alter. Mein Serienkonsum ist in den Keller gegangen. Ich habe irgendwelche Staffeln verpasst, die mittlerweile rausgekommen sind von Serien, die ich verfolgt habe. Und habe mich dann rangesetzt. Und habe dann einfach mal random, habe ich wieder an irgendwelche Serien angeschlossen, habe endlich mal White Lotus Staffel 2 angefangen, habe mir Fargo Staffel 4 erste Folge angeguckt und arbeite daran, wieder zurück im Seriengame, ins Seriengame zu kommen, weil das geht so nicht mehr weiter, Alter. Das ging gar nicht klar.
Das ist, du brauchst das wieder auf Kalender.
Ja, ja. Ich habe jetzt wieder Kalender. Also noch nicht offiziell, aber es muss mal wieder ein bisschen strukturiert sein, dann läuft das auch wieder.
Das ist richtig. Struktur ist alles.
Struktur ist alles. So, apropos Struktur. Du hast doch bestimmt auch was mitgebracht und ich gehe nicht davon aus, dass es eine Serie ist.
Nee, ich habe heute tatsächlich ein übergeordnetes Thema.
Noch so
eins. Das ist auch, aber meins ist nicht so
Platz.
Meta, sondern mein Thema ist relativ einfach. Ich habe mir Filme rausgesucht, die vor kurzem von der Indizierung gestrichen wurden.
Oh.
Also ich bin einfach mal bei Schnittberichte hingegangen und habe mir angeguckt, was wurde zuletzt von der Liste B gestrichen.
Heute wieder ein bisschen Genre-Shit.
Genau. Und da dachte ich mir, wenn schon mal sowas besprechen, dann doch mit Onkel Guess. Denn der hat da ja durchaus was für übrig für solche Sachen aus den 70ern und 80ern, die mal auf dem Index gelandet sind.
Absolutely.
Und ich kann jetzt schon mal sagen, ich bei manchen verstehe ich es nicht.
Dass sie auf dem Index gelandet sind?
Ja.
Okay, ja.
Aber gut, das kommen wir noch zu. Ich fange mal an mit einem Film, der eine richtig coole Besetzung am Start hat. Ich lese mal einfach so drei Menschen vor, die da mitspielen. Wir haben in der Hauptrolle Robert Forster, in der Nebenrolle Fred Williamson und Joe Spinell. Also das sind ja schon mal so drei so
auf alle Fälle
Genre-Gesichter, die Spaß machen.
Definitiv.
Und dann habe ich noch den Regisseur gesehen, das ist nämlich William Lustig, der Maniac und Maniac Cop gemacht hat.
Ja, natürlich, ja klar.
Also auch ein absoluter
eine Ikone. Ja.
Eine Ikone des Genrefilms, aber wahrscheinlich eher durch Maniac. Maniac Cop geht bei den meisten ein bisschen unter und der hat ja auch noch Maniac Cop 2 gemacht. Mhm. Was die meisten vielleicht nicht wussten, der hat auch ein paar Pornos gedreht. Davon habe ich mir jetzt tatsächlich einen angeguckt sogar.
Das ist der zweite Film danach, ja.
Nee, ich habe mir The Violation of Claudia angeguckt, einfach weil der eine Stunde ging und weil ich irgendwie Bock habe, von William Lustig mal alles zu sehen. Und der auch überraschend gut bewertet war, dachte ich mir, komm, guckst du mal rein. Mhm. Man kann schon irgendwie so ein bisschen seine Handschrift da ablesen, aber das, was er so in Settings macht, ist schon echt immer so richtig dreckig. Also so, ich weiß nicht, der hat ein ziemlich geiles Händchen für Location Scouting.
Okay.
Entweder hat er da einen guten Mann oder der macht das selber, denn auch im Maniac, das, was er da so an Sets hat, die Wohnungen, die Straßen, die Hinterhöfe, das ist schon alles richtig, richtig schäbig. Und in diesem Film kommt es auch ein bisschen durch. Denn ich spreche jetzt über den Film Vigilante oder auf Deutsch Street Fighters von 1982. Mhm. Hat eine wundervolle Laufzeit, perfekt für mich. 90 Minuten, ich liebe 90 Minuten. Da weiß man in der Regel, dass da nicht ganz so viel Fleisch dran ist, was weg kann. Deswegen finde ich die häufig sehr, sehr gut. Ist jetzt seit dem 28.06.2024 von der Liste gestrichen.
Recht frisch.
Ja, Also der wurde 1983, ist er bei der Bundesprüfstelle etwas arg aufgestoßen, also ein Jahr nach Veröffentlichung. Und die haben den sogar 25 Jahre später, 2008, einfach nochmal vollgeindiziert.
Alter.
Und da, also da weiß ich auch nicht, wem sie das da vorgelegt haben, aber der muss einen ganz schlechten Tag gehabt haben. Denn hier gibt's, was Gewalt in den Szenen angeht, gibt's vielleicht ein, zwei Szenen, wo man sagen würde, okay, ja, vielleicht 1983 kann man drüber reden, aber der Bundesprüfstelle ging's hier größtenteils um das Thema des Films, nämlich um Selbstjustiz. Das darf nicht sein, das darf man nicht zeigen, sollte man nicht fördern, weil das stiftet ja Leute an, dem irgendwie zu folgen.
Gut, da müssen ja so Deathwish-Filme und so auch auf dem Index landen.
Ja, genau. Und es sind überraschend viele von diesen Filmen auch auf dem Index gelandet, denn ich habe mich über diesen Film, ich bin mir gar nicht, das heißt Vigilante, spricht man das aus, ne? Oder Vigilante? Irgendwie so?
Ja, Vigilante ist okay.
Ja.
Das ist die amerikanische Aussprache.
Und das ist auch ein eigenes Genre geworden, wo dann auch zum Beispiel Deathwish und so Konsorten drin sind. Und von diesem Film ist fast alles mal irgendwo verboten, indiziert oder mindestens mal geschnitten gewesen. Mhm. Und so auch dieser hier. Ja, ich habe heute aufgrund der Kürze mich mal dafür entschieden, dass ich die Handlungszusammenfassung etwas knapper halte und nicht, dann war er da, dann ging er da und dann tat er dies.
Okay.
Und man muss auch sagen, bei diesen Filmen ist das auch gar nicht notwendig, weil die Grundprämisse ist, es passiert irgendeine Scheiße und jemand will sich rächen und übt Selbstjustiz. Das eint ja dieses ganze Genre. Ich meine, man könnte theoretisch auch Death Wish in einem Satz erzählen.
Ja, oder Death Sentence oder hier.
Genau.
Hier, wie hieß der mit Jodie Foster? Blinde. Wo sie vergewaltigt wird und rächt sich dann an den Peinigern und so. Blinde Wut oder so.
Blinde Wut heißt der, glaube ich.
Irgendwie sowas.
Ich glaube schon. Denn auch hier, du hast einen Familienvater, Eddie Marino, Robert Forsters Rolle, lebt mit seiner Frau und seinem kleinen Sohn zusammen. Eines Tages ist er nicht zu Hause und eine Gang, die seine Frau vorher schon an einer Tankstelle kennengelernt hat und sie ist dann so zwischen so ein kleines Handgemenge dazwischen gegangen, weil diese Gang den Tankwart belästigt hat. Die folgen dann der Frau und dem Sohn nach Hause, dringen in das Haus ein. Die Frau wird brutal zusammengeschlagen und überlebt das aber. Der Sohn wird mit einer Schrotflinte erschossen. Und das ist eine Szene, okay, da kann man sagen, ja, man sieht es nicht explizit. Du siehst dann quasi einen Schuss von draußen aufs Fenster und siehst dann so wie so ein fetter Schwall Blut ans Fenster spritzt. Mhm. Und vorher hast du halt die Mündung und den Jungen gesehen. Ja, da kann man vielleicht 1983 sagen, ja, oder 82, ja, da muss man einmal schlucken, weil schon. Man weiß ja, was da geschehen ist. Mhm. Ja, die Frau liegt im Koma, aber hat es überlebt. Und der Mann Eddie verliert so ein bisschen das Glauben ans Justizsystem, als denn die Täter nämlich sehr, sehr milde bestraft werden. Vor allen Dingen der Hauptverantwortliche dieser Gang bekommt 2 Jahre quasi auf Bewährung, weil er sich mit Joe Spinell einen raffinierten Anwalt angelt, der das da dreht und der Richter auch einen speziellen Tag hat, nennen wir es mal so. Ja, Eddie brennt ein bisschen die Sicherung durch und er wird kurzerhand dann nach seinem Ausbruch im Gericht dann auch ins Gefängnis gebracht, damit er sich mal ein bisschen beruhigen kann.
Okay.
Ja, und im Gefängnis ist er dann natürlich auch auf dem Zettel von gewissen Insassen, wird da aber von einem Herren beschützt und als er dann rauskommt, erfährt er, dass es so eine Bürgerwehr gibt, rund um halt Fred Williamson. Und denen schließt er sich dann nach und nach dann an. Er will zwar erst nicht, aber irgendwann merkt er halt so, da komm ich so nicht weiter. Und nimmt dann das Gesetz quasi selbst in die Hand, so wie die es auch tun. Denn die gehen größtenteils halt gegen Gangs und Drogendealer in der Stadt halt auf eigene Faust vor. Ja, und hier hast du halt so einen wirklich klassischen Rachefilm und auch wirklich einen ganz guten Cast. Ich hatte gerade jetzt zum Beispiel Richard Bright nicht genannt. Den kennt man als El Neri aus der Pate 1 bis 3. Also auch der hat eine richtig krasse Vita. Der hat in Once Upon a Time in America mitgespielt. Bring Me the Head of Alfredo Garcia, Pat Garrett and Billy the Kid, The Getaway, Marathonmann. Also der hat.
Krass.
Der hat nicht überall eine große Rolle. Nicht mal unbedingt zwingend eine Nebenrolle immer. Aber die Vita liest sich erstmal ziemlich gut. ja, seine Frau, die dann später auch nochmal aus dem Koma erwacht und dann nochmal mit ihm aneinander gerät, die wird von Rutanya Alda gespielt. Die kennt man zum Beispiel als die Angela aus Deer Hunter. Mhm. Oder die hat auch in Rocky 2 einen Uncredited als, ich glaube, Moderatorin oder Radioansagerin. Also die, auch da sieht die Vita besser aus, als es am Ende dann tatsächlich ist.
Immerhin. Kann sagen,
aber gut, die Deer Hunter-Rolle, die hat immerhin einen Namen.
Ja.
Ja, und ich hatte ja schon gesagt, ich kann bei manchen nicht verstehen, warum das eine Indizierung nach sich zog hier. So gar nicht, weil, also ich habe das noch nie auch bei Killerspielen nicht gesehen, dass Menschen das zwingend nachahmen, die nicht ohnehin aus anderen Gründen schon einen psychischen Knacks haben. Mhm. Also keiner setzt sich vor diesem Film und sagt danach, cool, ich glaube, ich bringe mal ein paar Nachbarn um, die eventuell mal hier eine Dose geklaut haben. Mhm. So, das kann ich mir nicht vorstellen und schon gar nicht 2008. Also eigentlich war man da schon über den Punkt aus meiner Sicht hinaus.
Ja, in den 80ern bei der Mama-Papa-Zombie-Zeit kann man das noch ein bisschen nachvollziehen, aber war halt eine andere konservative Ansicht.
Ja.
Aber da war das Genre-Kino ja auch noch relativ frisch, so, weißt du, da haben die Eltern mal zum ersten Mal von mitbekommen, so, weißt du, was da abgeht in den Videotheken. Aber 2008 sollte man schon denken, dass sich das gelegt hat, dieses Gerücht, ja.
Eben, also das fand ich schon krass. Es gibt hier einen richtig lustigen Trivia-Fact, denn im Gefängnis gibt es einen sehr kräftigen Herrn, der halt Robert Forster da bedroht und ihn quasi misshandeln möchte. Das ist Sandy Alexander, heißt der gute Mann. Und der war zu der Zeit, als der Film gedreht wurde, der Anführer der Hells Angels New York.
Ach.
So, der wurde auch direkt nach Veröffentlichung des Filmes wegen Mordes verurteilt. Also, ne? Also der war schon auch in der wirklichen Welt so wie er hier in der Rolle gezeigt wurde. Und es gibt hier eine Kampfszene, wo ein Nebendarsteller Robert Forster in so einer Duschszene rettet und der hat aus Versehen tatsächlich Sandy Alexander K.O. geschlagen.
Okay.
Und das finde ich schon ziemlich geil, wenn man in Betracht zieht, wer das ist. Also wenn du den aus Versehen K.O. schlägst, denkst du auch so, ach du Scheiße. Mhm. Ja, aber der Kollege hat danach noch Filme gedreht, also gehe ich davon aus, dass er das unbeschadet überstanden hat. Ja, und es gibt hier eine Szene, ist auch kein Spoiler, aber da gehen halt Fred Williamson und die Jungs gehen dann quasi der Spur der Korruption nach, zusammen mit Robert Forster. Und da packen sie sich einen Kriminellen, der ist gerade mit einer Prostituierten in einem Zimmer zugange. Und weil die Prostituierte plötzlich aus dem Bad kommt mit einer Knarre, so ähnlich wie bei Pulp Fiction da in der Szene, als der eine Typ da kommt, wird sie halt mit einer Schrotflinte dann gekontert, ihr Schuss, und die fliegt 5 oder 6 Meter zurück in so einen Duschvorhang rein. Also die Szene habe ich extrem gefeiert. Mhm. Und die haben die wohl natürlich mit einem Kabel gemacht, aber dann halt auch tatsächlich in die Dusche. Und das war wohl sehr, sehr, sehr gefährlich und hat die Darstellerin nicht ganz unbeschadet überstanden, aber auch nicht großartig verletzt. Dennoch war das eine Szene, die war schon echt brutal. Und da standen auch alle am Set und waren etwas in Sorge, ob das gut ausgeht. Aber die Szene ist es wert, weil die ist fantastisch. Die
also das ist wahrscheinlich eine von den Szenen, die dann vielleicht ein bisschen fragwürdiger sind, was die Gewalt angeht, oder?
Ja, die wird auf jeden Fall. Das ist die zweite Szene zusammen mit der Erschießung des Sohnes, wo ich sagen würde, okay, für 82 vielleicht, aber auch da spritzt nicht viel Blut, sondern sie wird einfach nur in bester, ich kann ja Tarantino-Manier fast sagen, zurückgeschossen und fliegt halt ewig weit. So bei Django haben wir es ja auch, als dann die auf Candyland da die eine Frau, die Schwester von Calvin Candy, dann sagt gute Nacht, Miss Candy, bla 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 oder so, und dann schießen die auch mit Schrotflinte zurück in ihr Zimmer. Die fliegt ja auch 6 Meter nach hinten.
Ja, ja.
Und genau so muss man sich das hier auch vorstellen. Das sieht einfach geil aus und das macht auch irgendwie Spaß. Ansonsten hält sich der Spaß leider trotz der geilen Darsteller manchmal ein bisschen im Rahmen. Also auch da fühlen sich die 90 Minuten ab und zu ein bisschen zäh an. Der ist dennoch, und das ist auch aufgrund der Darsteller, kommt man da dann halbwegs trotzdem durch. Was es aber richtig kaputt macht, ist das Ende. Denn du erwartest ja, wenn du so ein Selbstjustizding hast, dass der Letzte, um den es geht hier, der Kopf von allem, dass der dann nochmal richtig sein Fett wegkriegt. Und ich habe selten gesehen, dass ein Ende dann so unspektakulär ausgeht.
Echt, ja.
Dabei dachte ich wie so, was, das war's jetzt? Also das ist alles? So, vor allen Dingen, weil wir da vorne eine Szene haben, wo irgendwie 60 Leute zwei Cops zusammenschießen. Und dann dachte ich so, okay, also 60 nicht, aber 10. Und dann dachte ich so, okay, geil, die werden jetzt noch alle frisch gemacht. Und dann kommt der der Chef dran und so. Aber irgendwie, ja, passiert dann noch ein bisschen was. Aber so dieser finale, dieses finale Ding, was du haben willst, so diese Befriedigung des Zuschauers, dass jetzt die Gerechtigkeit auch umgesetzt wurde, die hat sich mir nicht gegeben.
Du bliebst unbefriedigt offensichtlich.
Ja, so ein bisschen, weil ich dachte so, komm, der wird jetzt richtig brutal auseinandergenommen. Und das, ja, das kreien auch wohl mehrere Leute dem Film an und ich kann es verstehen. Aber ansonsten ist der okay, der ist nicht ganz gut, aber so kratzt daran, also kann man schon gucken.
Mhm. Kann man schon gucken, aber, okay.
Ja, also kann man mal machen. Ich habe auch schon mit Dave, habe ich gesagt, so hier Vigilante-Filme, da können wir mal einen Themenblock andenken für nächstes Jahr.
Da gibt es auch eine ganze Reihe, ja.
Ja, da können wir vielleicht mal was machen.
Auf jeden Fall.
Ja, ja, das
da habe ich auch einige gesehen. Eigentlich macht man auch nichts falsch, weil du weißt, was. Das ist immer das gleiche Muster und das gleiche Konzept, aber
ja.
Ein Mann sieht rot in sämtlichen Versionen, will ich eigentlich immer zu haben für so. Also so Rache-Stories sind eigentlich immer ganz cool. So, ich meine, jeder zweite Western ist ja irgendwie eine Rache-Story, weil irgendeiner ja, losgeht, weil seine Familie umgemetzelt wurde, weil ein Rinderbaron da gerade alles übernimmt oder weiß ich was alles. Also irgendein Familienmitglied, wie viele Familienmitglieder schon gestorben sind in der Filmgeschichte, also was da Konsequenzen nach sich getragen hat, unzählig.
Ja, sogar König der Löwen.
Sogar da, ja. Sogar der Shakespeare-Stoff, König der Löwen, richtig.
Genau. Also, ein Mann sieht rot, hat ja 5 Teile, also ist ja auch nicht ohne Grund so.
Ja, ich meine, und wenn du außerhalb von Ein Mann sieht rot die Filmografie von Charles Bronson verfolgst, also seine anderen Filme weichen da nicht groß von ab, also die er in den 80ern gedreht hat zumindest.
Nee, definitiv nicht.
Murphy's Law und Co. ist ja ähnlich, also alles so eine Rache-Geschichten.
Ja, war auch irgendwie alles erfolgreich und auch dieser Film hat 2 Millionen gekostet und 5,1 eingespielt, also auch im Rahmen der Größe dieses Films halt schon ein Erfolg.
Ja, auf jeden Fall.
Also Budget mehr als verdoppelt. Und da ist ja noch nicht mal, was zur damaligen Zeit ja richtig relevant ist, die VHS-Sales mit drin. So, die haben ja, ich schätze mal, da wird er nochmal den ähnlichen Betrag gemacht haben.
Nicht schlecht.
Ja. Dann würde ich mal zu den Zahlen kommen.
Dann mach das doch.
Er ist bei IMDb bei einer 6,5, kein Metascore. Bei Letterboxd bei einer ziemlich guten 3,4.
3,4 bei Letterboxd, das kann sich sehen.
Das ist schon ziemlich stark. Ja.
Ich sag mal eine 6 bei dir.
Das ist korrekt.
Das ist korrekt. Schön.
Ja. Ich bilde mir ein, dass das leicht war.
Wenn es hilft, dann kannst du diese Floskel von Lee gerne benutzen.
Ich liebe die. Also ich finde wenig, ich komme immer schon in den Vibe, wenn es losgeht mit die Bewegtbildbanausen. Da bin ich ja schon dabei. Und wenn das noch dabei ist, ich mag das.
Du magst das, ja.
Ja.
Ja, mir ist klar, wenn ich einen Film rezensiere, dann weiß ich, okay, wird das 100%ig erraten. Natürlich klingt das wie eine 7 oder natürlich klingt das wie eine 8. Ich klemme mir nun meistens diese Floskel von wegen, ja, ich bilde mir ein, das war einfach so. Warum muss man das noch hinterher drücken? Das ist so ein Schwachsinn. Aber gut. Jeder, wie es mag.
Genau.
Alright. Dann mache ich jetzt mit meinem nächsten Film weiter. Und das ist so ein bisschen eine Serie von mir. Und zwar in den letzten Wochen geht es um bekannte Regisseure, die krasse Filme gemacht haben in ihrer Filmgeschichte, aber dann in ihren Spätwerken dann so 1000 Nackedeist und Schweinskram in ihre Filme reingepackt haben, weil das früher nicht ging. Fellinis Satyricon ist übrigens in dieser Serie mit drin. Den du hier in den Ring geworfen hast. Und auch so Hitchcocks Frenzy finde ich auch, dass er da auf einmal so Titten gezeigt hat, ein bisschen Arsch von seiner Hauptdarstellerin. Das hat man vorher auch nicht in seinen Filmen gesehen. Und jetzt geht's um Pier Paolo Pasolini.
Ja.
Durchaus ein Herr, der ein bisschen für Skandale gesorgt hat. Aber der hat, die ich beide gesehen habe, mit Acatone und Mamma Roma, hat er großartige Beiträge zum italienischen Neorealismus gedreht in seinen Frühwerken. Und die kenne ich ja.
Ja.
Und dann hat er mit Salo, beziehungsweise hier Sodom und so hin und her, hat er ja eine ganze Generation von Filmfans verstört.
Oh ja. Den habe ich auch immer noch nicht gesehen. Also wenn der irgendwann mal kommt, ich, Ich lade mich jetzt schon mal selber ein.
Sehr gut, ja, ich auch nicht. Ich habe den auch noch nicht gesehen. Ich glaube, er ist im Lostopf. Aber ja, dann halt mal die Lauscher auf. Und wenn wir den irgendwann mal ziehen sollten oder wenn er irgendwann als Auftragsfilm reinflattert, kannst du gerne am Start sein. Das wäre für mich auch eine Erstsichtung. Ich bin mir nicht sicher, ob Lee den schon mal gesehen hat.
Das wäre ein richtig cooles Skandaldoppel, wenn man noch Caligula mit reinnimmt.
Stimmt, ja.
Ist ja gerade in einer neuen Edition raus. Interessiert mich auch.
Der fehlt mir auch. So, jetzt geht es aber um einen anderen Film und der heißt The Canterbury Tales. Und da hat mich die Schneiderliste zu diesem Film geführt. Auf Italienisch, das ist nämlich ein italienischer Film, Il racconti di Canterbury. Und auf Deutsch hat er natürlich den passenden Titel für 1972 bekommen, Pasolinis tolldreiste Geschichten.
Oh Gott. Aber witzig, auch da wieder, manchmal sind ja diese Zusammenhänge und Zufälle echt geil. Ich stand Samstag in Lübeck, wir haben einen Tagesausflug gemacht in der Bücherei und dachte so, guck mal, ey, diese Bücher, die sind so schön, da hätte ich mal Bock zu haben, weil da gab es auch was von Lovecraft und die heißen halt Canterbury Classics und da waren auch die Canterbury Tales dabei.
Ach, wie lustig.
Was ich mir jetzt bestellt habe.
Nein, okay, wie geil ist das denn? Ja, weil Pasolini hat das Buch adaptiert und das hat ein paar Jahre auf dem Buckel, weil das besagte Buch, was du hier gerade gesagt hast, ist aus dem 14. Jahrhundert, Alter. Und ist eine Weile her. Das Buch hatte 24 Kurzgeschichten. Pasolini pickte sich dann irgendwie 8 von diesen Kurzgeschichten heraus und packte das in diesen Film rein. Und die Parallele in allen Kurzgeschichten ist, es geht um Sex und Gelüste im Mittelalter.
Und weißt du, wo das Buch auch vorkommt? Bei 7.
Bei 7 geht es um das Buch.
Das, ja, das holt sich Morgan Freeman, glaube ich, aus der Bibliothek.
Ach echt, ja, die Canterbury Tales, oder sich das, Alter, okay, ja. Das hätte ich jetzt nicht mehr gewusst. Was ist denn das jetzt hergekramt, Alter? Hast du so oft 7 gesehen?
Ja, und ich habe mir die Bücher, die er sich da holt, mal gekauft. Dantes Inferno, die Canterbury Tales jetzt als letzten und noch eins von Milton, glaube ich, das verbotene Paradies, verlorene Paradies. So.
Hast du wieder mitgeschrieben, ja?
Ja, ja.
Dieser Dennis, Alter, unglaublich. Ja, so, es geht um Sex und Gelüste durch alle Völkerschichten durch und die Stories werden übrigens von diversen Männern auf dem Weg nach Canterbury erzählt. Das heißt, da sind gerade so ein paar Pilger, die wandern nach Canterbury und auf dem Weg dahin erzählen sich halt so diverse Geschichten, die hier praktisch so die Rahmenhandlung des Films bilden. Prominent besetzt ist eigentlich gleich die zweite Geschichte, die hier vorkommt. Ich will jetzt nicht jede Geschichte auseinandernehmen, aber in der zweiten Geschichte sehen wir Hugh Griffith, immer ein Oscar-Preisträger und hat schon in Ben Hur mitgespielt und in Tom Jones neulich, der ähnlicher Schweinsfilm war, den ich hier hatte. Lee hat den auch demnächst, weil bei Wie klaut man eine Million ist er auch am Start. Und dann haben wir noch als weibliches Pendant Chaplins Töchterlein, Josephine Chaplin, die hier mitspielt. Und die spielt die neue Frau vom König, weil Hugh Griffith ist der König von Canterbury und sie ist praktisch die neue Gespielin von ihm, weil er geht dann raus und pickt sich eine neue Frau und sagt dann so, ja, ich brauche eine neue Frau und so, ich brauche eine Ehefrau. Und dann sieht er sie zufällig, weil sie da gerade irgendwie was aufhebt und dann blitzt der Arsch, der nackte Arsch natürlich hervor unter den Trachten oder unter dem Umhang. Und er sagt, ja, die will ich haben. Sie liebt allerdings einen Jüngling, der sie auch immer so heimlich beobachtet und sie ihn beobachtet, während sie auf dem Königsthron sitzt und ist nicht so wirklich verliebt in ihren alten, sabbernden, rülpsenden, furzenden König. Die lässt den notgeilen König dann auch mal so über sie rüberrollen, aber so richtig Spaß hat sie nicht dabei. Und auch hier wieder, Chaplin komplett nackt bei diesen Sexszenen und so hin und her. Also er hat zwar irgendwie sein Nachthemd an und robbt auf ihr rum, weißt du, aber sie liegt halt nackt irgendwie auf diesem Bett. Und dann erblindet der König plötzlich, aus unerklärlichen Gründen, und die junge Frau sieht ihre Chance, ihn zu hintergehen, auch wenn er gerade in der Nähe ist. Und das ist so praktisch die Story dieser Kurzgeschichte. Und es ist alles so ein bisschen in diesem Fahrwasser. Das ist so ähnlich wie bei Fellinis Satyricon. Geschlechter scheinen überhaupt keine Rolle zu spielen. Ich meine, Pasolini selbst war schwul, glaube ich, soweit ich das weiß. Und hier scheint jeder auf jedes Geschlecht zu stehen. Es gibt einmal so eine Schwulenszene, wo die dann erwischt werden von den Wächtern des Königs. Der eine kauft sich halt raus, weil er sagt so, ja, hier habt ihr ein bisschen Geld und so hin und her, der darf dann gehen. Der andere, der kein Geld hat, wird dann hingerichtet, so weißt du, dafür, dass er hier so Unflätigkeiten getan hat. Aber grundsätzlich scheint jeder auf Männer und auf Frauen zu stehen in dieser Welt. Und dann gibt es halt so andere Geschichten. Es gibt halt so zwei Jünglinge, die um die gleiche Frau buhlen, weißt du, die ist wiederum verheiratet mit einem Typen. Und die eine schläft dann mit dem, sie schläft dann mit einem von den Jungs Und der andere Junge kommt dann vors Fenster, weißt du, und klopft die ganze Zeit an und sagt so, mach auf, ich will dich küssen und so weiter hin und her, so ein bisschen besoffen und will dann so rein. Und sie so, warte mal, ich erlaube ihm einen Scherz und so, guck mal, was ich jetzt mache. Und dann geht sie so ans Fenster und sie so, was machst du denn hier? So, ja, ich will dich küssen und so weiter und will mit dir schlafen. Und sie sagt so, okay, ich mache jetzt das Fenster auf und du küsst mich, aber ganz schnell, weil mein Mann ist zu Hause, so, weißt du. Und dann hält sie halt so den Arsch ans Fenster und furzt ihm halt ins Gesicht, während er sie halt küsst.
Stark.
Und er rächt sich halt, indem er dann so zum Schmied geht und dieses und diesen glühenden Stahl, diese glühende Stahlstange praktisch so rausnimmt, weißt du, womit so Pferde und so und Tiere markiert werden. Wie heißt
das? Das Brenneisen. Dinge?
Das Brenneisen natürlich, ja. Und geht mit diesem glühenden Brenneisen dann ans Fenster, will sich rächen und dann erlaubt sich aber der Kumpel von ihm den Spaß, weißt du, und hält seinen Arsch raus so und der kriegt dann irgendwie, ja, der kriegt dann den glühenden Stab halt irgendwie in den Arsch. Also das ist so der Humor.
Das ist ja auf Porkys Niveau.
Schlimmer, Alter. Also in einem anderen Kurzfilm pisst ein Jüngling irgendwie in so einem Gasthaus oben vom Geländer auf die Gäste runter. So, das ist halt so der Humor des Films. Das ist halt Pasolinis Canterbury Tales. Okay. Ich weiß nicht, ob das alles in dem Buch so vorkommt. Ja, also das große Problem des Films, nur weil es anzüglich ist, macht es den Film halt weder gut, noch interessant und auch gar nicht witzig. Mhm. Also weißt du, das heißt nicht, dass es so, wenn es provoziert ist, noch lange nicht irgendwie lustig. Da bin ich tatsächlich, also im direkten Vergleich mich lieber bei Sunshine Reggae auf Ibiza, was diese Sexklamotten angeht, als jetzt diese Mittelalter-Sexkomödie.
Ui.
Das ist so ein bisschen die Sexklamotten-Version von A Serbian Movie. Weil auch da konnte ich mir nur ein müdes Lächeln irgendwie, konnte ich irgendwie raushauen. Weil das ist für mich nur blanke Provokation. Und ich sitze vor diesem Film und macht dann nichts mit mir, weil ich denke so, nee, Junge, das ist zu gewollt, Freunde. Das ist so, das ist zu sehr mit der Brechstange so auf Provozieren gemacht. Ohne wirklich zu schocken. Dann Serbian Movie oder sonst was, mach lieber einen Martyr, der halt wirklich unter die Haut geht und der dich halt aufrüttelt und der dich auch wirklich schockiert, auch wenn er hart ist. Statt Serbian Movie, wo du denkst, ja, okay, jetzt legen sie das auch noch auf und sowas. Das ist halt zu konstruiert und so ist es hier auch. Er versucht da zu schocken mit seinen Momenten und mit diesen Piss-Szenen und mit dem Furzen und mit den ganzen Ekligkeiten so und das mag 1972 funktioniert haben, aber mich lockt es halt nicht hinterm Ofen hervor. Das ist einfach nur Schocken.
Ja, mit diesem kalkulierten Schocken habe ich ja auch immer irgendwie, oder mit diesem Tabubruch habe ich ja auch immer so meine Probleme. Das war schon, jedes Rammstein-Video ging mir schon auf den Sack, weil man immer irgendwas machen musste.
Ja, ja.
Von der Band jetzt mal ganz abgesehen, was, ob die jetzt fragwürdig sind oder nicht, aber mir ging halt schon vor 15 Jahren auf den Sack, dass in jedem Video, okay, es gibt ein Lied, das Pussy heißt, das muss dann bei Pornhub oder wo auch immer damals veröffentlicht worden werden, damit man Schwänze sieht. Mhm. So, ja, komm, ey. Ja, es ist einfach so kalkuliert Blödsinn und das taugt mir nie.
Ja, sehe ich. Sehe ich ähnlich tatsächlich. Und deswegen war das hier nicht. Also habe ich hier durchgequält über eine Stunde 51. Und ich bin froh, dass ich seine Frühwerke kenne, weil ich meine, Lee hat ja hier Theorema irgendwie gehabt, was ja auch zu seinen späteren Werken gehört. Und da wurde es ja ähnlich wie hier so ein bisschen sperrig und verkopft oder halt versaut oder halt skandalös wie Salo und Co. Aber wie gesagt, also es sind jetzt alles Mutmaßungen, weil vielleicht ist der dann wieder besser oder gefällt mir, aber wenn er jetzt auch so irgendwie einfach nur so billige Schock-Value hat, dann bleibe ich tatsächlich bei seinen alten Neorealismus-Filmen, womit er angefangen hat. Das gefällt mir besser, kann ich jetzt schon vorausschicken, aber werden wir sehen. Also das ist noch zu wenig gesehen, um das jetzt beurteilen zu können. Aber The Canterbury Tales fand ich wirklich ziemlich grausam.
Das klingt so. Das klingt auch nicht so, als wenn ich mir das jemals angucken sollte.
Ich weiß nicht, ob du dem mehr abgewinnen kannst, aber die Highlights habe ich dir hier gerade genannt.
Also es klingt nicht so, als wenn ich da was mit anfangen könnte.
Nee. Sei denn, du willst Josephine Chaplin mal nackt sehen oder so, aber ansonsten.
Ja, dann tut's auch Google.
Wahrscheinlich, ja. Ja gut, aber irgendwie kommt der in der Letterboxd-Bubble bei den 3-4 Leuten, die ihn gesehen haben, kommt ja gut weg, weil der hat dann plötzlich 4 Sterne und 3,5 und so. Also ich weiß nicht, wo die herkommen. IMDb ist auch bei einer 6,3. Hm. Irgendwas ist mir entgangen. Metascore gibt es auch hier nicht und Letterboxd ist bei einer 3,5.
Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht ist hier, soll hier irgendeine Note drin sein, die man vielleicht nicht gesehen hat oder vielleicht projizieren auch viele die Geschichte von Pasolini selbst darauf. Irgendwie.
Vielleicht, ja.
Er ist ja am Ende auch einen etwas mysteriösen Tod gestorben.
Ja, das stimmt. Und er spielt hier übrigens auch mit. Hm. Also er spielt hier auch eine Rolle und ist hier vor der Kamera zu sehen.
Ja, es ist auch vom Raten her gar nicht mal ganz so leicht.
Ja, du sagst ja, dass die schwere Range hast du ja letztes Mal genannt. Jetzt bist du in der Range gerade. Weil du sagst ja so, ja, die 8 Punkte, 8 bis 10, da kann man ja, das ist ja so, kann man nicht so viel abweichen, so weißt du, wenn man weiß, man landet da. Aber du hast gesagt, glaube ich, 4 bis 6 und 0 bis 4 oder so, das sind so die schwierigen Filme zu raten.
Ja, so 1 bis 3 ist scheiße und so alles, was so 5, 5,5 und 6 sein könnte, das ist auch so eine Punkte-Range, da ist,
ja.
Das lässt sich schwer definieren.
Da könnte der vielleicht reinfallen in diese beiden Ranges.
Ja, aber ich glaube nicht, dass der in die 5 bis 6 reinfällt.
Glaubst du nicht?
Das würde mich schon arg überraschen. Ja.
Du weißt natürlich, ich bin in den 70ern geboren und habe natürlich auch nichts gegen Sexklamotten. Also ich kann diesen Film sehen ohne den moralischen Zeigefinger. Also das ist natürlich ein kleiner Vorteil.
Ja, nichtsdestotrotz traue ich dir hier nicht besonders viele Punkte zu. Ich sag 1,5.
Ja, nah dran. Eine 2 ist noch geworden.
Okay, zu 2 habe ich erst tendiert.
Ach krass.
Also es war 1,5 oder 2 und habe mich dann für die schlechtere entschieden, aufgrund der Aussage, dass du besser Sunshine Reggae auf Ibiza gucken kannst.
Ja, wäre wahrscheinlich eine 2,5. Sunshine Reggae auf Ibiza, den habe ich auch lange nicht gesehen.
Das passt doch hervorragend.
Also dann doch im direkten Battle zwischen Hugh Griffith, Oscar-Preisträger für Ben Hur, und Karl Dahl gewinnt dann tatsächlich Karl Dahl dieses Schauspiel-Battle.
Genau. Ich habe mir ja letztes Jahr auf der Retromania, wo ja Hermann und so auch immer am Start sind, habe ich mir Dirndljagd im Kilimandscharo auf VHS gekauft. Der steht auch noch zur Sichtung aus.
Ach geil.
Das ist ja auch wieder Karl Dahl und ähnlich. Naja.
Hat er den nicht irgendjemand mitgebracht zu uns? Ich weiß, dass Hoffi den bei Jaje Film immer rezensiert hat, aber hat er den nicht bei uns auch irgendjemand?
Vielleicht. Weiß ich nicht. Ist aber durchaus möglich. Das
möglich wäre es sicher, bin ich mir nicht. Aber jetzt gerade bei der Retromania wäre es noch nicht gewesen, oder?
Nee, das passte bei mir diesmal leider nicht, weil ich von Hamburg aus ist die Anreise nicht ganz so einfach und ich war bis Samstagmorgen noch unterwegs und ich hätte dann irgendwie nur 3 Stunden Schlaf gehabt und hätte um 6 Uhr morgens losfahren müssen, damit ich pünktlich da bin. Und da habe ich gesagt, nee, sorry, das skippe ich ein Jahr und nächstes Jahr, falls ich dann hier in Osna bin, dann gerne wieder, weil das ist eine halbe Stunde Fahrt von hier aus und von Hamburg irgendwie 5. Also, weil
ja, seht ihr, deswegen haben wir auch nicht so ein langes Vorgeplänkel, weil Dennis jetzt so ein langweiliges Spießerleben führt und gar nichts mehr zu erzählen hat und so seine Partynächte sind vorbei, so, das ist alles so, alles Vergangenheit, ja. Deswegen gibt es gar nicht mehr so viel zu berichten, außer, ja, nee, dann hätte ich wenig Schlaf bekommen und das hätte ich nicht geschafft und die Zugfahrt ist zu lang und zu kompliziert. Jedes Jahr bei der Retromania, aber auf einmal ist ein logistisches Problem. Ist klar.
Ich war ja nur einmal da bisher.
Einmal nur? Achso, ich dachte, du warst auch 7 Mal da oder so.
Nee, ich wusste davon gar nicht, dass das existiert, bis Hermann bei Jaje Filme dazugekommen ist. Vorher war mir das nicht bekannt, dass das gibt.
Die Retromania war dir nicht bekannt?
Nee.
Das ist doch hirnrissig.
Das gibt's doch gar nicht.
Genau, Hoffi. Das ist hirnrissig.
Total, ja. Gut.
Naja, aber da ja Hoffi und Hermann auch in Hamburg sind und wir es da schon nicht hinbekommen, uns irgendwie ab und zu mal zu einem Film zu sehen, was größtenteils aber wahrscheinlich an meinem Terminkalender liegt, ist es dann noch unwahrscheinlicher, dass man sich ganz woanders trifft.
Habt ihr euch da noch nie getroffen in Hamburg, ja?
Doch, mit Hoffi war ich einmal auf dem Konzert und einmal im Kino.
Ah, ja.
Und mit Hermann noch gar nicht. Also da steht Einladung immer noch aus.
Ja gut, jetzt ist Hermann natürlich auch frischer relativ frischer Familienvater. So, das ändert natürlich den Terminkalender auch ein bisschen.
Ja, Einladung hat er mehrfach schon ausgesprochen. Ich komme halt nur häufig nicht dazu, die wahrzunehmen, aber wird passieren.
Die Bastarde haben ja auch den Hermann wieder erneut eingeladen, aber können wir vielleicht später nochmal teasern.
War auch wieder eine sehr schöne Folge.
Müssen wir das
aber
teasern?
Wenn die Folge von uns hier rauskommt, ist die ja schon ewig alt.
Stimmt, die gibt's schon, ja. Die kommt ja jetzt diesen Freitag raus, wo wir hier aufnehmen.
Genau.
Hasse recht. So.
Ja, und mein zweites Projekt ist auch wieder ein Projekt, das könnte Hermann durchaus gefallen. Beziehungsweise ich weiß, dass es ihm gefällt. Er mag den sehr gerne. Ist auch ein schöner VHS-Film. Hat wohl eine absolut brillante deutsche Synchro. Kann ich nichts zu sagen, denn ich gucke ja in der Regel keine Synchro und hätte ich auch hiervon nicht bekommen.
Oh.
Und dieser Film wurde am 28.05.2025 von der Indizierung endlich befreit.
Ah ja, okay, alles sehr, sehr frisch.
Also der ist noch frischer.
Ich muss mal kurz was nachreichen, weil du hast mich gerade drauf gebracht. Ich habe die Canterbury Tales tatsächlich auf Deutsch gesehen, weil das ist einer von den Filmen auf der Synchro, also ich hätte mir die italienische Originalfassung angeguckt, aber ohne Untertitel. Das heißt, du konntest ihn auf Italienisch ohne Untertitel gucken, was auch schon eine gedubbte Version ist, weil ja hier viele amerikanische Schauspieler mitspielen. Mhm. und habe mich dann für die deutsche Fassung entschieden, weil es gab keine englische Fassung drauf auf der komischen Scheibe und habe da auch die Synchronstimme von Bud Spencer auf jeden Fall gehört hier, der König. Also,
ah, Wolfgang Hess dann?
Hugh Griffith, Wolfgang Hess wahrscheinlich. Ich dachte so, Alter, okay, das ist die Synchronstimme von Bud Spencer, das ist ja schon ziemlich witzig. Ja, habt ihr
ja, noch geil. Ja, hier bin ich leider nicht in den Genuss gekommen, aber hier sollen ziemlich schöne Sprüche drin sein. Mhm. Vielleicht kann ich das nochmal irgendwann, wenn ich die VHS in die Hände kriege, nachholen. Aber ich rede jetzt über den Film Savage Streets von 1984. Zu Deutsch haben sie einfach den Plural entfernt, da heißt das Savage Street, Straße der Gewalt. Warum man da nicht Straßen der Gewalt dann gewählt hat, weil es und dann einfach den Originaltitel gelassen hat, weiß ich nicht.
Okay.
Aber ja, die deutsche Titelgebung ist ja generell eine etwas spannendere. Und auch der hier ist mit 93 Minuten wieder genau nach meinem Gusto gewesen. Mhm. Und wie ich ja schon gesagt habe, der ist jetzt am 28.05. gestrichen worden von der Liste. Also das erzähle ich jetzt nicht jedes Mal, aber es hängt in der Regel ja in Deutschland damit zusammen, dass irgendein Label eine schöne Auflage machen will und den dann dementsprechend von seiner Indizierung befreien möchte.
Oftmals. Mhm.
Ja. Und auch der Film, ja, da habe ich mir mal tatsächlich die Erklärung auch durchgelesen, sowohl die damalige als auch die Bestätigung der Indizierung 2010. Also der wurde auch nochmal verlängert. Mhm. Und damals ist das wirklich spannend, wenn da schrieb nämlich die Bundesprüfstelle, dass die durch das Schneiden brutaler Szenen eine Indizierung zu vermeiden, sei halt kein Erfolg, kein Weg, der immer zum Erfolg führen sollte, wenn der Film zu einer sozialethischen Desorientierung führt.
Mhm.
Ja. Und denn auch hier in diesem Film geht es um Selbstjustiz. Wusste ich vorher nicht, dass das sich durch all meine Filme zieht, aber ja. Also ich habe das Thema Vigilante-Films quasi hier schon bearbeitet heute.
Hast du praktisch Doppelthemenabend.
Ja, genau. Also ich habe einen Doppelthemenabend in dem Fall, wusste ich aber vorher nicht. Mhm. Ja, und auch die Folgeindizierung sagt halt, dass dieser Film fragwürdige Aussagen trifft und dass man keine Bewertung im Internet gefunden hat, die diesem Film eine Stelle als oder einen Kunstwert zuweist oder es als höheres Kunstgut einräumt. Finde ich schon irgendwie merkwürdig, dass man einen Film indiziert, wo in der Begründung mit drin steht, dass man nirgendwo im Internet finden konnte, dass es ein Kunstwerk ist. Also, hä? Hm. Dann sollten sie sich lieber bei der Folgeindizierung auf die Aussage stützen, dass der hier irgendwie sozialethisch desorientiert ist. Ist auch bescheuert, aber es ist immerhin eine bessere Aussage als, ich habe gegoogelt und da stand nichts.
Sehr strange, ja.
Naja. Wen das interessiert, man kann immer bei Schnittberichte sich sogar teilweise die offiziellen Dokumente durchlesen von den Gerichten, warum indiziert, warum beschlagnahmt, warum sonstiges.
Ja, Schnittberichte ist für so eine Geschichte sowieso immer sehr empfehlenswert, weil die das immer sehr detailliert aufdröseln. Das ist von Szene zu Szene auch so die verschiedenen Schnittfassungen. Also jetzt muss jetzt nicht irgendwas Indiziertes sein, sondern auch so, wenn jetzt irgendwo ein Extended Cut rauskommt, dann kann man da genau sehen, wo die Unterschiede zwischen der normalen und der Extended Version sind und so Szene für Szene. Ja.
Genau, das hatte ich für die Folge mit Lee auch für S gemacht, weil da hatte ich bei der Blu-ray-Fassung auch eine andere Laufzeit und habe dann halt geguckt, woran es liegt und was es war. Und ist also auch für sowas echt mal ganz spannend. Mhm. Ja, und den hier haben sie damals, war eine UFA-VHS, den haben sie echt um 10 Minuten runtergekürzt auf 83 Minuten. Aber auch das hat nicht gereicht, denn wie schon erwähnt, die Grundaussage des Films bleibt bestehen. Und selbst auch in Amerika kam der Film zuerst auf ein X-Rating, wurde dann aber vom Studio mit ein paar Schnitten und ganz viel Bitte-Bitte-Sagen dann auf ein R-Rating runtergedrückt, kam dann aber auch nur in wenigen Kinos im Mittleren Westen raus. War aber dort echt ein krasser Erfolg. Denn der kam erstmal so im Großraum Michigan im Start raus und Detroit und so und hat da in der ersten Woche schon $400,000 gemacht.
Oh.
Also der ging gut durch die Decke. Man konnte leider kein komplettes Boxoffice rausziehen, aber er gilt als ein Sommerhit damals und hat sein Budget wohl das Vielfache wieder rausgeholt. was bei der Produktionsgeschichte irgendwie auch spannend ist, denn die war ziemlich turbulent. Aber ich erzähle jetzt erstmal, worum es hier überhaupt geht. Denn wir haben hier so einen klassischen, könnte man fast sagen, Gangfilm, denn wir haben ja eine Mädelsgang, das sind die Satins, die werden angeführt von Brenda und Brenda wird gespielt von Linda Blair.
Linda Blair.
Die kennt man natürlich als kleines Mädchen aus The Exorcist.
Ja, wie hieß sie nochmal?
Megan.
Ach, Megan, ja, natürlich.
Genau, und dann gibt's dem entgegengestellt die männliche Gruppe, die natürlich böse sind, und das sind die Scars. Da waren wir wieder bei König der Löwen. Mhm. Die werden angeführt von Jake. Den Typen Robert Dreyer kennt wirklich keine Sau, außer ich, denn ich kannte ihn aus Cyborg 2.
Okay.
Den werde ich euch irgendwann mal in den Lostopf schmeißen.
Starke Referenzen auf jeden Fall, die du hier bringst.
Oh ja. Ja, und wir haben da halt quasi vier Typen in dieser Jungsgang, und die dealen mit Drogen, die schlagen Leute zusammen, die gehen halt komplett, laufen halt quasi Amok in den Straßen. Und diese Mädelsgang ist eher so eine Highschool-Gang aus diesen Pretty, so diese Pretty Girls quasi. Mhm. Wo wir gerade bei Pretty Little Liars waren, halt auch so eine Dreier-Vierer-Truppe Mädels, die dann in der Schule mehr oder minder beliebt sind, aber nichtsdestotrotz halt irgendwie anerkannt und bekannt sind. Ja, und die geraten in einem eigentlich lustig gedachten Zusammentreffen irgendwie aneinander. Und die Satins klauen das Cabrio von den Scars und schmeißen dann danach so ein paar Mülltonnen rein. Und das nehmen die Scars nicht ganz so sportlich und wollen sich rächen. Und ja, man könnte sagen, dass sie das Ganze etwas übertreiben, denn die Brenda, die Anführerin der Satins, hat eine Schwester, die heißt Heather, und die wird von einer von mir sehr geliebten Genre-Ikone gespielt, nämlich von Linnea Quigley. Und die hat schon mitgespielt in Return of the Living Dead, Nightmare on Elm Street 4, Silent Night, Deadly Night, Night of the Demons, Dead Heat, Tourist Trap. Also die ist in der Regel nackt, aber ich liebe diese Frau einfach. Die macht für mich vieles gut. Und wer die Doku In Search of Darkness gesehen hat, die ganze Reihe, da ist sie auch häufig als Interviewpartnerin zu sehen und eine sehr, sehr sympathische.
Klingt wie eine von den Damen, die öfter mal bei Conventions unterwegs ist und sich da
definitiv
dem Publikum
ja, also ist definitiv eine Genre-Ikone. Zwar aus der zweiten Schublade, nicht so wie Jamie Lee Curtis meinetwegen, aber nichtsdestotrotz eine Ikone.
Okay.
Und die ist halt taubstumm. Und irgendwann beim Sporttraining möchte sie ihre Schwester quasi besuchen, hat ihr auch ein kleines Geschenk mitgebracht. Und Brenda sagt, ja, danke, voll süß von dir und so. Ich gehe eben noch duschen und dann gehen wir zusammen einen schönen Tag verbringen. Und als sie gerade duschen ist und da es zu einem kleinen Zwischenfall mit einer anderen Dame kommt, dringen die Scars in die Turnhalle ein und vergewaltigen die taubstumme Schwester aufs Übelste. Auch alle. Und die Szene ist schon ziemlich heftig und das war auch mal das X-Rating. Die Szene wurde dann etwas zusammengeschnitten, aber unangenehm bleibt sie dennoch. Mhm. War auch für Linnea Quigley wohl nicht so leicht zu drehen. Ging also auch den Beteiligten hier schon gut an die Nieren, was da geschehen, oder was heißt, war hart für alle, das zu drehen. Ja, und die liegt dann dementsprechend im Krankenhaus im Koma, verbindet sich irgendwie mit meinem ersten Film, wo die Frau im Koma lag. Mhm. Auch da eine Parallele. Und die Mädelsgang geht dann spätestens, nachdem noch eine von ihnen ermordet wird, geht dann unsere Brenda auf Rache-Tour und ja, möchte die sich rächen an den Scars. Das ist die Geschichte. Also auch ähnlich simpel, aber in diesem Fall dafür echt auch effektiv.
Okay.
Denn da, wo der andere Film ein wenig dröger daherkam, obwohl er gar nicht so weit vom Alter entfernt ist, also da liegen ja nur 2 Jahre dazwischen, wirkt und sieht dieser halt schon deutlich mehr nach 80s und viel frischer aus. So,
mehr Dynamik also drin, oder?
Ja, also es fängt schon an, der Film geht los und du hast halt direkt so eine 80er hier so Hair-Metal-Ballade drin. Mhm. Das macht schon, du kommst gleich mit einem ganz anderen Feeling in diesen Film rein. Also du hast nicht irgendwie so eine schwere Mucke, sondern das geht schon, du kommst einfach mit einem anderen Feeling in diesen Film und hast auch gleich schon so diesen Spaßfaktor damit drin.
Okay.
Und der Titelsong ist von John Farnham, der hat ja hier Sanamus. Ach, The Voice hat er gemacht, genau, das war's.
You're the voice, we understand it.
Genau. Mhm. Und der Song hier, der am Anfang läuft, Justice for One, der wurde auch außerhalb des Films, also gut abgefeiert und hat auch einen Release als Single so bekommen. Also
okay.
War durchaus auch ein Hit dann. Ja, und du kommst halt hier mit einer viel lockeren Grundstimmung rein, du weißt, das wird so eine Rache-Nummer, die gewalttätig ist, du hast diese Gang-Story drin mit Highschool, mit dreckigen Straßen, eine Disco-Szene, also es hat halt ein bisschen mehr, auch deutlich mehr Coolness, alleine von den Outfits und den Waffen macht das hier schon etwas mehr her. Es ist aber nichtsdestotrotz irgendwie ein Wunder, dass da noch ein Film rausgekommen ist, den man sich gut angucken kann, denn hier gab es starke Probleme bei der Produktion, also der Regisseur wurde auch zwischenzeitlich ersetzt. Eigentlich hat Tom DeSimone diesen Film gemacht, wurde dann aber von einem der Produzenten gefeuert und dann ersetzt durch Danny Steinman, der zu der Zeit für den Playboy was gedreht hat und da dann dankenswerterweise rauskam, damit er diesen Film machen konnte. Mhm. Als bekannten Film hat dieser Herr nur noch Freitag der 13.5 inszeniert, den manche gut finden. Ich stehe da eher so geht so. Demgegenüber. Aber ja, der musste dann übernehmen und dann der Produzent, den haben sie dann auch noch gefeuert, weil man dem nachgesagt hat, dass er das Geld, was hier drin steckte, aus kriminellen Quellen hatte, von irgendwelchen Mafia-Banden. Der ist dann auch gegangen, dann hat ein anderer Produzent mit John Strong übernommen, der ist dann aber mit dem neuen Regisseur aneinander geraten. Und so haben sie es dann irgendwann geschafft, dann daraus dann doch noch einen halbwegs schlüssigen und runden Film zu drehen. Der hat am Ende dann 1,2 Millionen US-Dollar gekostet. Man weiß nicht so genau, wie viel der eigentlich mal kosten sollte und ob der gefeuerte Produzent dann noch Geld abgezogen hat wieder. Ist alles ein bisschen mysteriös. Mhm. Ja, Linda Blair war sich auch gar nicht so sicher, ob sie das hier überhaupt machen wollte, weil sie hatte davor schon was gemacht, was ein bisschen in die, nicht Exploitation-Richtung, aber schon so eher, ja doch, kann man schon sagen, in diese Richtung ging. Und sie hat hier auch eine Nacktszene, also wen das interessiert, Hakan, I'm looking at you, kann hier einen Blick riskieren. Ziemlich
fragwürdig, wenn man weiß, was ihre erste Rolle ist.
Ja, irgendwie schon merkwürdig. Wirkt auch ein bisschen wie so ein Distanzieren davon, dass man jetzt dann bewusst in so eine Genre-Richtung geht, um sich von diesem Ruf halt wegzuspielen.
Ja, könnte sein.
Sie hat für die Rolle hier aber auch die Goldene Himbeere gewonnen.
Ah ja, gewonnen gleich.
Ja, also kam nicht so gut weg. Ich konnte hier erstaunlich gut mit dem Film leben, weil ich von Minute 1 an eigentlich akzeptiert habe, was wir hier sehen und was ich hier geboten kriege. Und ja, das ist was für mich. Also hätte es mir den auf, meinetwegen, vielleicht hätte der auf Hermanns Filmfestival gut gepasst. Vielleicht kommt er auch nochmal, weil er mag den auch. Das wäre so ein VHS-Special irgendwie, alleine aufgrund der Synchro.
Okay.
Der macht irgendwie Spaß. Also ist hart zu sagen, da ist eine sehr harte Vergewaltigungsszene drin, ist schwierig zu sagen, der macht Spaß, aber alles, was man was man rumherum sieht, macht irgendwie Spaß. Mhm. So. Es ist abgefuckt, es ist bunt, es ist wild. Der hält jetzt nicht über 90 Minuten komplett irgendwie sein Level hoch. So, da sind auch zwischendurch einige Zwischentöne drin, die da ein bisschen merkwürdig wirken, so, aber also da wird es dann unnötig ernst.
Okay.
Ja, kann ich jetzt nicht mehr zu sagen, ohne zu spoilern, aber es gibt halt noch einen Charakter, der den Tod findet, der kriegt eine Backstory, die hätte es für den Tod jetzt meines Erachtens nicht noch gebraucht, aber gut. Um dem Ganzen noch mehr Härte zu verleihen, hat man es dann gemacht. Weiß ich nicht, ob das notwendig war. Nichtsdestotrotz bin ich hier sehr gut durchgekommen und der hat mir echt gut gefallen. Für das, was er ist, also im Rahmen seines Daseins, ist das ein guter.
Haben tatsächlich einige gesehen, die aus der Bubble hier. Manu, Peter,
Ja, Hermann. Für die ist das auch voll was.
Also. Kommt ganz gut weg. Ist auch ein geiles Plakat, muss ich mal sagen.
Bei Cinephile wurde ja auch schon besprochen.
Ah ja, okay.
Wahrscheinlich zum Release der Scheibe, könnte ich mir vorstellen. Ist auch noch nicht so lange her, glaube ich.
Ja, hier ist nur einer, der ihn abstraft mit anderthalb. Die anderen sind alle drei aufwärts.
Ich kann das auch hier ähnlich wie wir bei Spring Breakers gesagt haben, ich kann das verstehen, wenn man den scheiße findet. Mhm. Man muss schon ein Herz dafür haben. Aber ich habe das. Ich mag diesen Exploitation wilden 80er-Kram. So, ich habe da Bock drauf. Und deswegen hatte ich auch hier Spaß.
Schön.
Ja. Anders als manche andere vielleicht, aber naja, bei IMDb sind wir nämlich hier bei einer 6,2. Auch da haben wir jetzt wieder keinen Metascore. Ich glaube, das zieht sich heute durch alle unsere Filme wahrscheinlich.
Ja, bis auf den letzten tatsächlich nicht mitgemacht heute. Ich habe geguckt, ob er nämlich auch keinen Metascore hat. Der hat einen.
Okay. Ja, Letterboxd ist hier bei einer 3,2. Mhm. Also auch überraschend gut für so einen Film eigentlich.
Ja, ich bin ein bisschen am Pendeln. Aber ich nehme die positive auch. Variante und sage 7,5.
Auch das ist wieder korrekt.
Sehr schön.
Ist ja on fire diesen Monat.
Ja, diesen Monat würde ich nicht sagen, diese Episode vielleicht.
Ja, okay.
Die macht mich schon wieder frisch.
Ach. Ja, er ist halt einfach gut in dem, was er da macht.
Ist auch intelligent, habe ich natürlich nicht mitgeschrieben, wie wir jetzt punkteratenmäßig stehen, so wie wer abgeschnitten hat. Das
Minus 1 zu 0.
Ach, du hast das auf dem Schirm.
Ich habe das im Kopf, ja. Ich war jetzt zweimal einen halben daneben bei dir. Also.
Richtiger Autist. Minus 1 zu 0, okay, gut. Weiß ich Bescheid. Ja, wie sind wir in der Zeit? Stunde 18, schaffen wir, oder?
Ja.
Schaffen wir, ja.
Schaffen wir.
Hab auch natürlich keine... Ja gut, dann reden wir jetzt über Meuterei auf der Bounty. Hab jetzt noch einen großen Film mitgebracht. Würde jetzt darüber noch gerne eine Stunde 30 ein bisschen palabern. Nein, habe ich gut. Nicht.
Pulp Fiction.
Genau. Ja, ich habe jetzt irgendwas, war gar nicht so leicht, irgendwas zu finden, so irgendeinen großen Film, den wir noch nicht hatten, Alter. Ich wollte die Hunter sagen, so, nee, ah, hatten wir schon, ach Gottvater, die hatten wir auch schon und so. Ja, ich sehe, ja gut, mir fällt nichts ein. Ich habe mir einen Netflix-Film angeguckt. Und der ist eher von der harmlosen Sorte. Und ich habe mich auch getäuscht, weil ich dachte, das wäre ein neuer Netflix-Film, ist aber irgendwie vor kurzem bei Netflix hochgeladen. Der Film selbst aber aus dem Jahr 2019. Und ich hatte primär zwei Gründe, mir diesen Film anzugucken. Und das sind die beiden Hauptdarsteller, die auf dem Plakat pappen. Denn der Film heißt The Last Love. Und Regisseur und Drehbuchautor des Ganzen ist Greg Pitikin. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere vielleicht Dummy kennt, mit Adrian Brody in der Hauptrolle. Hat am Drehbuch von Movie 43 mitgeschrieben. ansonsten nicht allzu viel in seiner Vita drin. Und die erste der beiden Hauptrollen ist Chevy Chase in seiner ersten Hauptrolle seit 2000. Also es ist 20 Jahre her, dass der wieder eine Hauptrolle in einem Film bekommen hat. Und Chevy Chase, muss ich nicht mehr vorstellen, ist natürlich eine Legende aus meiner Jugend und hat in Filmen mitgespielt, ja, von Ghostbusters bis Drei Amigos und was da alles gibt. Natürlich die Griswolds und Co.
Oh ja.
Und der zweite, der ist im Comedy-Genre auch sehr krass unterschätzt, wie ich finde, weil der zweite ist Richard Dreyfuss. Und Richard Dreyfuss hat neben Jaws auch in etwas kitschigen Filmen mitgespielt, wie zum Beispiel Always von Spielberg oder Mr. Holland's Opus, ohne Frage. Aber seine Comedies, Alter, da sind richtige Perlen dabei. Mond über Parador, kennen auch nicht alle. Tin Man finde ich großartig. Zoff in Beverly Hills, natürlich mega, mega Comedy. Und besonders gerne habe ich tatsächlich Was ist mit Bob? Mit Bill Murray, der ihn als... Also Richard Dreyfuss spielt den Therapeuten von ihm und Bill Murray ist halt sein Patient, der ihn halt so ein bisschen in den Urlaub verfolgt und so hin und her. Und richtig, also er therapiert ihn irgendwann mal im Laufe des Films und wird richtig nervtötend. Ist ein Megafilm. Und diese beiden im hohen Alter natürlich nochmal irgendwie zusammen vor der Kamera zu sehen, war für mich so der Beweggrund, dass ich mir diesen Film The Last Love angeguckt habe. Und darüber werde ich jetzt berichten. Kennst du den?
Nee. Ich dachte am Anfang, ich würde ihn kennen. Mhm. Ich glaube, ich habe auch so ein halbes Poster vor Augen, aber worum es da geht und so, ist komplett an mir vorbeigegangen. Ich glaube, ich habe mal irgendwo in den News gesehen, dass Chevy Chase wieder irgendeine Rolle spielt. Wahrscheinlich war es das.
Ja, ja. Also letztes Mal habe ich ihn natürlich in Community wahrgenommen, aber ja. Ansonsten ist er eher ruhig geworden um ihn. Also es geht darum, dass er auch hier wieder altersentsprechend und so weiter, seine Frau ist gestorben, er sitzt alleine zu Hause und seine Tochter, gespielt von Kate Micucci, auch nicht gerade ein No-Name, macht sich halt Sorgen und will ihn halt überreden, in so ein Seniorenheim zu ziehen, weißt du, wo es halt irgendwie, da gibt es einen Pool und da gibt es halt Freizeitaktivitäten und da ist er nicht alleine und hat coole Nachbarn und hat ein bisschen Gesellschaft und so, anstatt hier allein in diesem Haus zu sitzen. Und er sagt, ja gut, ich kann mir das ja mal angucken. Und dann geht er hin auf so eine Kennenlerngeschichte, weißt du, wo die so durchführen und so. Und da läuft ihm ein Typ über den Weg, komplett irgendwie durchgeknallt. Und dann nimmt er irgendwie seine Maske ab und seinen Hut ab. Und dann kommt raus, ist ein alter Kumpel von ihm von früher, nämlich Buddy Green. Und Buddy Green ist die Rolle von Richard Dreyfuss. Und die kennen sich von früher. Und dann kommt auch im Laufe des Gesprächs raus, was die früher gemacht haben. Weil Chevy Chase war Agent für verschiedene Comedians. So Stand-Up-Comedians und Leute, die halt so irgendwie so eine Show hatten oder die irgendwie so in Late-Night-Shows so bei Johnny Carson und so halt aufgetreten sind. Die haben ja auch immer irgendwelche Comedians eingeladen, die dann zwischendurch da ihren Act gemacht haben, so zwischen den Stars und so, die dann Interviews gegeben haben. Und Buddy Green war auch einer von diesen Comedians, die dann irgendwie auf dem aufsteigenden Ast waren und recht populär waren, aber dann irgendwie vor seinem größten Auftritt, ich weiß nicht, das war auch in irgendeiner Talkshow, dann plötzlich untergetaucht ist und dann sich dafür entschieden hat, ein normales Leben zu führen und wurde dann, wie heißt das so, Arzt für Füße?
Podologe.
Podologe, ja genau, das ist das Wort. Er wurde dann Podologe und hat sich dann auf Füße konzentriert und ist dann irgendwie, hat dann ein Medizinstudium gemacht und hatte dann eine Arztpraxis aufgemacht, hat mit Comedy überhaupt nichts mehr am Hut gehabt. Ist aber immer noch natürlich lustig und witziger Typ und lange Rede, kurzer Sinn, Al will sich nochmal neu erfinden und Buddy Green will sich nochmal neu erfinden und Al schlägt vor, dass Buddy Green nochmal zurück auf die Bühne kommt. Und überredet ihn dann, in der Talkshow von Stephen Colbert aufzutreten, in New York, als großes Endziel. Mhm. Auf dem Weg dahin treten die aber so in Las Vegas in irgendwelchen Kaschem auf, natürlich nicht in irgendwelchen großen Casinos, sondern da, wo sie halt irgendwie genommen werden, bei irgendwelchen Open-Mic-Sessions und so. Und nach 50 Jahren startet praktisch Buddy Green sein Comedy-Comeback mit 80 Jahren auf der Bühne, was er damals halt abgebrochen hat, um dann irgendwie nochmal seinem Leben ein Happy End zu geben. Und das ist die Story von The Last Laugh. Das heißt, es ist über die größte Zeit des Films ist ein Roadtrip, weil wir sehen diese beiden alten Herren dann irgendwie von A nach B fahren, weißt du, und dann so in irgendwelchen billigen Hotels absteigen, haben natürlich beide jetzt nicht die Riesenkohle, versuchen aber in irgendwelchen zweiklassigen Lokalen aufzutreten, weil natürlich kriegen die nicht irgendwelche Jobs, weil niemand kennt die. Und dann kommt dann dieser Rentner auf die Bühne, hat natürlich riesen Lampenfieber und hat seit 50 Jahren diese Comedy nicht gemacht und versucht dann irgendwie Leute zum Lachen zu bringen. Und da sind natürlich auch irgendwelche Heckler im Publikum und so eine Sache, womit dann zu kämpfen ist. Und das Ganze wird recht charmant von Chevy Chase und Richard Dreyfuss gespielt. Aber ist eine sehr, sehr harmlose Rentnerkomödie. Also hier geht es halt darum, dass die irgendwie in einem Diner sitzen, weißt du, und dann so tun, so, ja, hast du schon mal gesehen, wie alte Männer essen und so. Und dann lassen sie so das Essen, weißt du, aus dem Mund fallen, so halb so. Und das ist dann so der Witz dabei, weißt du. Also es ist, also der Charme dieser beiden ist immer noch ungebrochen, aber ansonsten passiert ja nicht viel, wo du jetzt sagst, hier sind jetzt die krassen Lacher. Ich bin sowieso kein Fan von diesen Rentnerkomödien. Ich glaube, Jack Nicholson ist ja mit The Bucket List abgetreten. Neben Morgan Freeman, den fand ich schon auch nicht so mega, also fand ich medium witzig. Insofern das meiste, was so in diese Richtung geht, wo dann so, wo die alten Herren das halt nochmal irgendwie krachen lachen lassen wollen, weißt du, bevor es dann irgendwie, bevor es auf den Friedhof geht, so, die sind halt auch nicht so mal. Die haben halt einen Netflix-Film, weißt du, der halt irgendwie, der eine Netflix-Optik hat und der diese beiden großen Komiker nochmal zusammenführt. Aber man hätte sich dann gewünscht, dass die irgendwie einen besseren Film kriegen. Kommt dann dazu, dass Chevy Chase dann an einer Stelle eine junge Dame kennenlernt und die verguckt sich dann auch noch in ihn, weißt du, und sucht dann irgendwie Blickkontakt und die wird gespielt von Annie McDowell. Und Annie McDowell ist immer noch sehr, sehr schön, weißt du, auch im höheren Alter. Und die verliebt sich dann in Chevy Chase, Alter, mit seinem Haarkranz und diesem, weißt du, und diesen komischen, stachsigen Bewegungen so, wo du denkst, so, der bricht jeden Moment zusammen, so, weißt du, das ist dann das Paar. Also auch so ein super krasses Mismatch. Richard Kind spielt noch mit, den ich ganz gerne sehe. Chris Parnell ist noch dabei. Kenne ich natürlich aus Anchorman und aus 30 Rock ist das der Arzt gewesen. Also schon ein paar bekannte Namen unterwegs, aber insgesamt unterm Strich eigentlich ein harmloser Netflix-Film mit ein bisschen, mit zwei rüstigen Rentnern, die halt so versuchen, die Comedy-Bühne nochmal zu erklimmen. Aber alles sehr, sehr billig inszeniert. Also es gibt ein Showdown bei Stephen Colbert auf der Bühne. Kleiner Spoiler. Und da ist an diesem Tag, wo Ryan Reynolds ist da und hier die, wie heißt der das, Mozart in the Jungle? Bernadette Peterson. Die hatte ich auch neulich bei Die Kampfmaschine. Diese mit diesen roten Locken, so diese markanten rothaarigen Locken. Das sind wohl die Stargäste und Und Buddy Green ist dann der Comedian, der dann auftreten soll, weißt du, in dieser Show.
Ja.
Und du hörst halt ganz billig Ryan Reynolds nur so, weißt du, wenn er in der Kabine ist, hörst du halt Ryan Reynolds über den Fernseher, wie er da interviewt wird von ihm. Aber du siehst weder Stephen Colbert irgendwie auftreten, noch siehst du irgendwie diese beiden, sondern ja. Und es ist, und zudem ist auch noch der billigste Mushroom-Trip, den ich jemals in einem Film gesehen habe. Also es gibt natürlich einen Mushroom-Trip, weil Erl an einer Stelle dann von der recht hippie-mäßig unterwegs, Andy McDowell ist eher hippie-mäßig unterwegs und die schlägt dann vor, ja, wenn es dir schlecht geht, musst du halt irgendwie mal Mushrooms probieren und so hin und her und dann kommst du auf einen ganz anderen Film und dann kommt Erl auf so einen Trip und der ist auch unfassbar schlecht inszeniert. Also dieser Drogentrip ist, wenn du Sachen wie Lebowski gesehen hast und so, dann im direkten Vergleich ist das hier auf jeden Fall komplett das andere Ende des Regenbogens.
Das passt zu einem Drogentrip.
Auf jeden Fall.
Ja, das klingt furchtbar.
Ja, es ist nicht die Welt. Furchtbar ist es nicht, aber es ist schon sehr, sehr mittelmäßig und geht über 98 Minuten. Ich bin natürlich Fan von diesen beiden Herren. Ich mag Andy McDowell und so und das hat aber mit dem Ghostbusters-Kollegen mit Bill Murray und Groundhog Day wesentlich besser funktioniert als hier.
Also ich könnte mir vorstellen, dass der Film als Drama deutlich charmanter und besser funktioniert hätte. Also wenn man, wenn sie quasi vorhaben, das zu schaffen, aber dann halt in diesen Kaschemmen spielen und die Realität quasi sie so trifft und so ein bisschen so die Schönheit des Alters so ein bisschen feiern, aber ein bisschen charmant, aber auch traurig. Ja. So, dann hätte es vielleicht funktioniert, aber wenn dann noch so eine Karlauer-Geschichten mit Mushroom Trip und so, ich glaube, da würde ich abkotzen.
Ja, es ist jetzt wahrscheinlich nicht so, also es ist jetzt nicht so albern, wie das vielleicht klingt mit dem Mushroom Trip. Das ist jetzt nicht so komplett überzogen, der Humor. Und es gibt natürlich ein bisschen emotionale Momente und es gibt auch ein paar Rückschläge, die beiden erleiden. So ist es nicht. Also ich habe jetzt natürlich etwas, also einen von diesen Aspekten, die jetzt eher ernster sind, habe ich natürlich nicht erwähnt hier aus Spoilergründen. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so eine reine Pupskomödie, so wenn das jetzt so rüberkommt. Also das ist definitiv nicht, sondern es ist ein Film, den man vielleicht auch mit der Großmutter gucken kann oder so. Aber die Witze, die hier gezeigt werden und der Mushroom-Trip und alles, was hier so sich abspielt, ist halt super harmlos und nicht wirklich lustig. Also sondern verpufft halt irgendwie. Aber es ist trotzdem cool, mal irgendwie Richard Dreyfuss und Chevy Chase nochmal irgendwie was in dem Film zu sehen. Aber ich hätte mir ein besseres Projekt dafür die beiden gewünscht.
Ja, meistens erfährt man ja im Laufe von so einem Film, dass noch irgendeiner krank ist. Also
ja, vielleicht.
Das ist auch immer der Klassiker.
Vielleicht ist es das, ja. Die Triangel ist leider nicht in Reichweite. Ansonsten wäre das jetzt vielleicht dann dazu, was man hätte erklingen lassen können.
Ist ja nur eine Mutmaßung. Ich habe den Film ja nie gesehen.
Eben, ja. Deswegen, du redest einfach ans Blaue. Und ja, in manchen Filmen soll das vorkommen. Mhm. Ob das hier der Fall ist? 98% Chancen gebe ich dir mal, dass diese Meinung richtig ist. Ja. Das ist The Last Love auf Netflix. Weiter habe ich nichts.
Klingt durchwachsen.
Ja, ist durchwachsen. Also IMDb 5,6 und der Metascore ist blutrot 31. Also hat nicht viele Fans.
Wow.
Letterboxd ist mit einer 2,5 jetzt auch nicht gerade rosig dabei. Also ich sag ja, ich hätte mir einen besseren Film für die beiden gewünscht.
Ja.
Wieder eine kleine Herausforderung für dich.
Ja, das stimmt. Ich habe mich irgendwie von Anfang an so halbwegs auf eine Punktzahl eingeschossen, die irgendwie sehr altersmilde erscheint, aber ich glaube, die beiden Darsteller haben dich da irgendwie vielleicht hingelockt. Ich glaube, da könnte noch eine 6 bei rausgekommen sein.
Ja, ein Tick zu optimistisch.
Ja, schade.
Also der altersmilde Guest hat auch noch 5,5 gegeben. Wegen den beiden Schauspielern und weil der irgendwie schon, also so unterm Strich ist er eigentlich ganz niedlich, auch wenn er natürlich total überflüssig ist. Ja. 5,5 sind es dann geworden, für die 6 hat es nicht mehr gereicht. Ich habe eine Zeit lang mit geliebäugelt, aber auch so, dass man, weißt du, dass du Stephen Colbert und so nicht siehst und so. Und einfach nur Richard Dreyfuss bei seiner Performance, so, das fand ich dann auch irgendwie total billig. Und da habe ich gesagt, so, Alter, okay, konnten die nicht mal irgendwie die Originalleute ranholen, weißt du, die dann irgendwie zumindest simulieren, dass Ryan Reynolds da sitzt, weißt du, und diesen Comedian da irgendwie die Hand gibt oder so. Also das hat alles so, dass man gesagt hat, hätte man ein bisschen besser machen können. Und so wirkt es halt wie ein, viel billiger Netflix-Film halt.
Dann ziehe ich meine halben Punkt daneben Rate-Reihe durch.
Ziehst du durch, 1,5. Ja gut, aber ich muss ja noch einmal raten. Insofern, noch ist die Nummer nicht durch. Also,
ja, du musst die Nullnummer ins Ziel bringen.
Ja, ich versuch's.
Gut, dann habe ich als letzten Film natürlich wieder einen Film am Start, der das Thema Selbstjustiz und Rache
fast beinhaltet. Schon gelangweilt hier. Ah, jetzt habe ich schon wieder die gleiche Scheiße.
Und der wurde von der Liste am 30.07.2024 gestrichen, also ist auch noch nicht allzu lange her. Auch den eint, er wurde 1984 indiziert und 2008 wurde die Indizierung auch nochmal erneuert. Also alle Filme haben zwischen 82 und 84 die Indizierung bekommen und wurden 2008 bis 2010 nochmal erneuert. Je nachdem halt, wann diese Frist dann immer abläuft. Mhm. Ja, aber jetzt ist er freigegeben, wie alle anderen auch, ab 18. Und ich rede über den Film Framed, oder zu Deutsch, Ein Mann nimmt Rache. Und der ist auch schon von 1975. Der wurde dann tatsächlich 9 Jahre nach seiner Veröffentlichung erst in Deutschland einkassiert. Vermutlich mit seinem VHS-Release.
Ja, da wurden einige Filme dann aufmerksam gemacht bei der FSK. Ja.
Genau. Und hier haben wir ein
Nicht erschrecken, Dennis, ganz kurz, weil kurz mal was Technisches. Wir sind hier mit Video connected, wir sehen uns ja gegenseitig, aber ich habe mein Netzkabel vergessen und deswegen kann sein, dass das Bild halt jederzeit weg ist. Also merkt ihr dieses schöne Gesicht?
Oh ja.
Es könnte jeden Moment verschwinden, weil mein Akku neigt sich dem Ende entgegen. Also nicht, dass du denkst, hier läuft irgendwas falsch. Das kann nur sein, dass gerade mal das Bild bei mir weg ist demnächst, wenn der Laptop ausgeht.
Ja, Hauptsache ich höre noch.
Ja.
Ja, genau. Und hier haben wir ein Duo, das hat schon mal zusammengearbeitet in den Jahren davor, denn Regisseur Phil Carlson und Hauptdarsteller Joe Don Baker haben zusammen vorher Walking Tall gemacht. Die meisten Menschen kennen vermutlich das Remake, aber davon gab es tatsächlich auch mal einen Ursprungsteil.
Ja, bei mir ist es umgekehrt tatsächlich. Ich kenne das Original und war ja so damals so. Auch so ein Autokinofilm.
Ja.
Und das Original war mit The Rock, oder? Den kenne ich wiederum nicht.
War das? Ja, das Remake ist mit The Rock.
Das Remake war mit The Rock, genau, und nicht das Original. Und den habe ich lustigerweise nicht gesehen. Das heißt, ich kenne tatsächlich das unbekanntere Original.
Ja. Und die beiden sollten eigentlich dann Walking Tall 2 machen. Mhm. Haben sie aber nicht gemacht, denn sie wollten lieber diesen Film Framed drehen. Ironischerweise ist Walking Tall 2 einer der erfolgreichsten Filme in dem Sommer 75 geworden und dieser Film ein absoluter Flop.
Krass.
Ja. Klassisch falsch entschieden, aber es war auch zu erwarten, weil Walking Tall kam gut weg. Und wir hatten es neulich irgendwann mal, dass zweite Teile dann ziemlich gut besucht sind, auch wenn sie dem ersten unterlegen sind, weil die Leute halt hoffen, dass sie nochmal so ein Ding kriegen. Mhm. Das hat man ja häufiger in der Filmgeschichte, dass ein zweiter Teil dann krass viel eingespielt hat, obwohl er der schwächere Film ist. Ja, und hier geht es um den von Joe Don Baker. Ihr hattet ihn ja gerade in Cape 4.
Ja, ganz genau.
Der spielt Ron Lewis. Und Ron Lewis ist so ein Gambler, also ein klassischer Glücksspieler, der damit auch Erfolg hat. Und der hat eine Freundin, das ist so eine Nachtclubsängerin und naja, eines Abends gerät er auf der Straße so aus Versehen, mehr oder minder, als er gerade in sein Auto einsteigen will, fallen Schüsse. Und er verlässt halt die Szenerie so schnell er kann und dann steht ein Cop, ein Deputy vor seiner Tür und beschuldigt ihn halt, dass er Teil dieser Schießerei gewesen ist und auch damit drin steckt und ja, misshandelt ihn halt oder klassisch Police Brutality. Aber das findet Ron nicht witzig und wer weiß, wie Joe Don Baker aussieht, der weiß auch, das ist ein Brocken.
Ja.
Der setzt sich zur Wehr. Ja, schade nur, dass der Cop das Ganze nicht so gut überlebt und so wird halt Ron angeklagt und landet auch im Knast. Ja, und die Gewalt, zieht sich da so ein bisschen durch, denn auch die Wärter haben ihn dann direkt auf dem Kieker. Das Justizsystem hält halt zusammen. Er lernt aber im Knast zwei für ihn bedeutsame Menschen kennen, nämlich einmal den ehemaligen oder man weiß es nicht, aber wahrscheinlich auch der auch aus dem Knast fungierende Mafia-Boss Sal und einer seiner Henchmen Vince. Und er freundet sich so ein bisschen mit denen an und dann kehrt auch erstmal ein wenig Ruhe ein. Und er wird dann irgendwann freigelassen aus dem Gefängnis und sinnt natürlich auf Rache, denn er möchte sich für seine zu unrechte Inhaftierung rächen und dabei erhält er dann halt auch Hilfe von einem Polizisten, der gegen dieses korrupte System vorgehen möchte. Und auch der Killer Vince, der aus dem Gefängnis entlassen wurde mittlerweile. Der wurde eigentlich mal angesetzt, ihn zu eliminieren, aber als er dann erkennt, dass es Ron ist, schlägt er sich auf seine Seite und so gehen sie dann gemeinsam gegen die Korruption vor. Also auch hier erstmal so simpel, wie es nur sein könnte. Mhm. Allerdings hat man hier keine tote Ehefrau oder vergewaltigte Schwester, sondern hier wurde ihm Unrecht angetan persönlich und das will er so nicht auf sich sitzen lassen.
Sehr kreativ mal.
Ja, ist mal ein etwas anderer Weg, weil normalerweise liegt ja immer irgendwer im Koma oder stirbt.
Stimmt.
Und dann geht's los. Ja, und das ist ein recht ruhiger Film erstmal.
Ein beruhigender Film.
Ja, ein beruhigender Film, auch irgendwie auf seine Art und Weise. Denn du hast am Anfang halt so ein bisschen erstmal hast du eine ziemlich lange Nachtclub-Szene, wo seine Freundin halt singt. Die wird von Connie Van Dyke gespielt. Und dann geht's halt mit dieser Schießerei los und der Schlägerei. Und das ist auch erstmal, da passiert was. Und dann sind wir ziemlich lange im Knast unterwegs, lernen da so ein bisschen die Charaktere kennen, wie dann er mit Vince und Sal dann interagiert und was die Wärter machen. Und danach geht's dann raus. Dann kommt noch ein Polizeityp dazu, sein Bewährungshelfer und ganz viele andere korrupt und es baut sich dann halt so auf seinem Weg der Gewalt Richtung Höhepunkt halt immer weiter auf. Mhm. Es ist aber auch, ich nenne jetzt mal exemplarisch die Szene, als der Killer Vince bei ihm zu Hause wartet, um ihn zu töten. Danach kommt dann nach Hause und dann erkennt Vince halt, ach scheiße, das ist mein Kumpel und lässt dann davon ab und dann quatschen die erstmal. Und die Szene, wie die quatschen und was daraus dann wird, das dauert bestimmt 10 bis 15 Minuten.
Okay.
Das zieht sich. Also das ist unnötig viel Dialog in diesem Film drin. Also den hätte man mal locker um 10 Minuten streichen können.
Schön Dialogkino, ja?
Ja, nicht nur, aber schon mehr als nötig ist. Also da merkt man halt, dass der von 75 ist. Da fehlt einem, wenn man Rachefilme mag, fehlt einem schon irgendwie am Anfang so ein bisschen diese krasse Gewalt oder irgendwie was in die unterhaltsame Richtung. Aber der ist hier tatsächlich ziemlich ernst unterwegs, hat wenig, was einen zu unterhalten vermag. Da, wo Gewalt angewendet wird, ist es häufig sowas wie Folter oder Misshandlung. Also hier gibt es eine Folterszene, die er dann vornimmt, um Informationen zu bekommen, die ist schon nicht schlecht. Also da bleibt auch mal ein Ohr auf der Strecke und sowas. Also da geht schon was in Richtung Gewalt, aber es ist natürlich, man darf hier keinen Gore-Gehalt erwarten, das ist halt immer noch 1975. Hm. Also da war Tom Savini noch nahezu nicht erfunden. So, dass man hier jetzt nicht zu viel Gewalt erwarten sollte. Damals wurde halt ein bisschen was ins Gesicht gemalt und hier ein paar Make-up-Effekte eingesetzt. Das sieht schon an manchen Stellen ganz cool aus und auch wie die Handlung aufgebaut ist und die Spannungskurve dann bis zum Höhepunkt. So, das funktioniert schon alles recht gut. Aber ich bin hier vielleicht mit einer etwas falschen Erwartung rangegangen. Die musste ich dann während des Filmes korrigieren. Weil ich hatte vorher Savage Streets gesehen und war in so einem ganz anderen Film. Irgendwie.
Ja, ist öfter bei dir so, dass du dann irgendwie das an den Erwartungen des Films scheitert.
Ja, aber ich konnte sie Gott sei Dank während des Films korrigieren.
Ging ja. Mhm.
Ja, es hat funktioniert, sodass ich am Ende hier doch versöhnlich rausgekommen bin und finde, dass es ein gut gemachter Film ist. Auch Joe Don Baker war am Anfang, dachte ich so, boah, ob das mit dem funktionieren kann, weiß ich nicht. Aber wenn er dann so in Rage ist, seine Haare wild vor der Stirn hängen und er schwitzt, so du kaufst dem halt diese Wut ab.
Ja, voll. Ist aber auch nicht so der Hauptrollentyp, komischerweise so. Deswegen, da fragt man sich auch, ob er so einen Film tragen kann, aber es scheint zu klappen.
Ja, also am Anfang hatte ich echt Schwierigkeiten, ihm das so abzukaufen, dass er jetzt hier den Film tragen muss. Mhm. Aber als er dann in diesen wütenden Modus übergeht und halt versessen darauf ist, Rache zu nehmen und dieser Spur zu folgen, da war ich voll dabei, weil alleine durch seine Physis und diese, ja, der sieht halt aus wie ein Stier dann. Mhm. Der hat eine rote Birne, verschwitzt, wilde Haare und du kaufst ihm das halt zu 100% ab. Das hat großen Spaß dann ab da gemacht, nur dann musste ich meine Meinung vorher ein bisschen revidieren, weil ich dachte so, boah, das kann doch nichts werden. Doch, das wird was.
Okay.
Also ich hatte am Ende meinen Spaß an diesem Film und bin froh, dass ich den gesehen habe. Hm. Und ist ja auch schon einer der etwas früheren aus diesem Genre des Rache-Selbstjustizfilms. So, das gab's nicht dauerhaft in der Filmgeschichte. Mich würde mal interessieren, deswegen fände ich das Thema dann dennoch spannend, mal zu bearbeiten, was da so die ersten Werke sind, die man da zu verzeichnen hat.
Da gibt's da wahrscheinlich auch eine Liste bei Letterboxd, die man aufrufen kann.
So, da gibt es mit Sicherheit Revenge eine Liste. Da gibt es auch einen eigenen IMDb-Eintrag zu. Also da wird es Frühwerke geben und ich glaube, ich habe da schon Bock drauf, mir das mal irgendwie anzugucken. Mhm. witzig. Ich habe jetzt gerade mal reingeguckt, so die Hochphase des Genres ist so ab 1965. Mhm. Aber es gibt auch tatsächlich schon Frühwerke von 1904.
1904, okay.
Ja, witzigerweise steht hier sogar Birth of a Nation drin, also weiß ich auch nicht.
Okay.
Robin Hood steht hier auch drin von 1938, ja, ist auch Selbstjustiz. Oxbow Incident, den hattet ihr ja. Also,
stimmt.
Da sind schon ein paar große Dinger dabei, wo es um Selbstjustiz geht. Ja, aber ich meine, wir sprechen über dann eben die große Zeit und die ist halt, die geht bei Dirty Harry und in der Zeit so ein bisschen los, Anfang der 70er, Ende der 60er.
Naja, ich glaube, man verbindet diese Selbstjustiz-Thriller auch gern mit Gewalt, so, weißt du, und New Hollywood und im Zeitalter von Charles Bronson und Eastwood und so, sind das natürlich so diese klassischen Gewaltfilme, aber es geht halt auch Selbstjustiz und Rache halt ohne Rambo, sondern, weißt du, sowas wie Oxbow-Incident und habe ich ja gesagt, jeder zweite Western behandelt ja irgendwie dieses Muster.
Ja.
Und wenn du die noch mit reinnimmst, dann hast du in der Filmgeschichte davor schon hunderte von Filmen gehabt, definitiv.
Ja, und du hast ja auch gerade so im Exploitation- oder Blaxploitation-Genre, ich sag mal so, Foxy Brown ist auch ein Selbstjustiz-Ding, das hast du dabei, Three the Hard Way auch aus der Riege.
Auf jeden Fall.
Taxi Driver, also
ja.
Da ist schon eine Menge Stoff. Und ich habe auch noch einen im Lostopf, den habe ich dir mal geschenkt, als ich das erste Mal bei euch war, Rolling Thunder.
Ah, cool. Mhm.
So, das ist auch so einer aus der Reihe. Also das ist ein Thema, das bietet durchaus Stoff und deswegen, ich bin echt froh, dass ich den hier gesehen habe. Der war so dann in der anfänglichen Hochphase Mitte der 70er und das ebbte dann ja irgendwann mal so ein bisschen ab in den 80ern. Also ich bin froh, den gesehen zu haben. Ich muss unbedingt noch Walking Tall sehen, weil ich habe schon Bock, den noch zu schauen, denn der ist A, auch in dieser Liste und war 2 Jahre früher. Also
ich weiß gar nicht, warum ich den nicht gelockt habe. Da habe ich mal nachgeschlagen, wie viel ich dem gegeben habe und ist dann noch ungelockt. Der ist irgendwie durchgeflutscht.
Ist dir durchgerutscht, ja. Das passiert hier auch selten.
Ja, ich habe den auch irgendwo mal aufgeschnappt und habe den dann als Import irgendwie DVD, wo beide Teile drin sind, also 1 und 2,
ja.
Habe ich dann so eine Double-DVD irgendwie aus Amerika mit codefreien, beziehungsweise mit meinem codefreien Player kann ich die dann abspielen und so. Die habe ich dann mal irgendwann mal geordert für einen gewissen Taler und so. Und habe da so ein bisschen draufgelegt und da war so ein Blindkauf, den ich mir dann im Ausland zugelegt habe. Ich glaube, hier in Deutschland gibt es keinen vernünftigen Release von dem Film, wenn ich mich nicht täusche.
Und das wüsste jetzt Dave. Das wäre wieder
das sein. Das wüsste Dave, aber es ist natürlich auch wieder ein paar Jährchen her. Das kann natürlich sein, dass ich in der Zwischenzeit da was getan hat. Und da jetzt hat man ja mit ein paar Labels haben wir ja viele, die auch so ein bisschen in dem B-Movie-Genre unterwegs sind und da einige Filme aufgelegt haben, die es halt eine Zeit lang nicht gab. Insofern, ich bin jetzt nicht 100% up-to-date.
Ja, ich sowieso nicht. Da, wie gesagt, Dave, ist sein Ressort.
Telefonjoker Dave.
Genau. Ja, das wäre Framed, ein Mann nimmt Rache.
Okay.
Ganz solides bis gutes Ding. Sehen auch die Zahlen so, denn IMDb ist bei einer 6,4, kein Metascore und Letterboxd ist wieder bei einer deutlich besseren 3,4. Also die sind bei dieser Art von Film offenbar persönlicher unterwegs.
Schön.
Ja.
Ich tippe bei dir auf eine 7.
Auch das ist korrekt.
Mensch.
Da hältst du deine Nullrunde.
Ich halte meine Nullrunde. Ja, du bist auch jemand, der bei dem man die Filme auch raten kann, die rezensiert werden. Und der so erklärt, dass man auch ungefähr annähernd im richtigen Punktebereich ist, im Gegensatz zu anderen Menschen.
Wer macht denn sowas?
Wer macht denn sowas? Respekt dafür. Okay, also wenn ich dir einfach mal blind glauben darf, du 1,5, ich 0, ja?
Korrekt.
Okay. Krass.
So ist es.
Geiler Scheiß. Heute mal ein Punkt für mich.
Ja. Auch schön Themenabend hier durchgezogen. Lag aber auch daran, dass ich hatte vorher noch einen anderen Film gesehen. Mhm. Den fand ich aber so langweilig, da hatte ich keinen Bock drüber zu reden.
Ja. Du hast es auch übrigens...
Kommt mal vor.
Hast mal wieder Fake News verbreitet und hast mal wieder komplett aus dem Kontext gerissen. Ich habe natürlich nicht gesagt, dass du hier... wie heißt der Tom Hardy-Film? Havoc. Oder?
Ja.
Ich habe nicht gesagt, dass du Havoc nicht rezensieren darfst oder dass der dass in unserem Podcast keine bekannten Filme oder keine großen Filme vorkommen. Ich habe gesagt, dass ich von dir persönlich enttäuscht wäre, wenn du mit so einem generischen Film, über den alle reden, halt ankommst, weil normalerweise bist du ja derjenige, der immer so ziemliche Perlen bringt, so aus der, keine Ahnung, die man nicht auf dem Schirm hat oder die jetzt nicht jeder Podcast behandelt. Deswegen habe ich gesagt, direkt auf dich besprochen wäre das schon eine ziemliche Enttäuschung für mich, wenn du jetzt über Havoc reden würdest. Das heißt nicht, dass wir in unserem Podcast keine bekannten Filme besprechen, wie du es jetzt gesagt hast. So, ja, ist ja nicht so, dass ihr jetzt über Filme redet, die keiner kennt oder so, die nicht im Stream sind.
Das ist jetzt kein Skandal wert, deswegen musste ich die Story etwas verdrehen.
Ja, ja, ich merke schon, ja. Das ist richtig Bildzeitungsniveau.
Aber ist auch kontra. Ich habe auch nie ernsthaft behauptet, dass die Bastarde nur die Perlen rezensieren. Perle war so gemeint, dass es sehr seltene Sachen sind, nicht, dass es die besseren Sachen sind.
Also, mal abgesehen davon, von euren komischen, wie heißt diese Zeichentrick-Nachmach-Dingern? Dingo-Pictures. Abgesehen von Dingo-Pictures glaube ich auch, dass wir aus jeder Episode irgendwas auch schon bei uns mal hatten. Ob das jetzt ein Hammer-Film war oder, wie gesagt, ja. Toxic Avenger und Co. Also, irgendwas davon hatten wir bei uns auch schon immer wieder eingestreut. Wir sind einfach nur breiter gefächert, drücken wir es mal so aus. Und ihr macht die Schublade halt ein bisschen weiter auf.
Wir sind spezialisiert quasi. Ja, da ist Dave ja auch immer sehr fleißig, dass er dann immer die Querverweise zu euren Episoden dazu nennt.
Sehr lieb, ja.
Wir tragen die tatsächlich bei der Vorbereitung sogar in unsere Tabelle ein.
Anstellig. Ja. Im Gegensatz zu mir. Ich hätte ja auch mal vorbereiten können, in welcher Episode wir Toxic Avenger 1 durchgenommen haben. Aber ich bezweifle, dass jetzt, wenn sich einer jetzt irgendwie jetzt diese Rezension handelt, dass der Feuer auf jeden Fall in die Folge reinhört, wo ich über den ersten Teil rede. Ich weiß ja, ob ihr so eine Komplizistin seid, kann ich mir nicht vorstellen. Deswegen habe ich mir das jetzt mal geklemmt.
Naja, dann machen wir das ganz einfach. Episode 100, 8 Punkte von Lee, 8 Punkte von Guess, 9 Punkte von Alles Rando, 7,5 von Classic Dave.
Von Lee auch 8 Punkte gekriegt?
Ja.
Krass, Alter. Wie viel von Dave?
7,5.
Was ist denn das für ein lustiges Zusammentreffen gewesen, Alter?
Das war die Episode 100, da habt ihr doch immer diverse Leute.
Ach so,
Leute.
Das Ding. Ja, ja, stimmt. Okay, mit den gemischten.
Genau.
Gemischten Gästen. Okay, cool. Ja, so langsam geht es ja auch im großen Schritt in Richtung 500. Insofern, da müssen wir uns auch noch irgendeine Bambule überlegen. Also,
ja.
Ist nicht mehr lange hin. Das war jetzt die 439, wenn ich richtig gezählt habe. Also, geht schneller, als man denkt, hier 61 Episoden.
Ja, definitiv. Und ja. Auch die Bastarde haben ja jetzt schon einjähriges.
Yay. Darf man schon gratulieren? Ist es soweit?
Wenn die Folge hier rauskommt, war es schon soweit, ja.
Dann Happy Birthday von mir. Alles Liebste zum Einjährigen. We love you.
Es wirkt süß neben euren Folgen dann. Wir haben Folge 26.
Ja, finde ich auch so geil, wie Kino Plus dann irgendwie die 500. Folge feiert. Und ich nur so denke, ja, wie viel haben wir aufgenommen? 800 oder so? In der halben Zeit mit den Supporter-Episoden. Ja.
Ja, ist schon verrückt.
Masse statt Klasse. Das ist unser Motto.
Genau. Genau.
Ja, muss alles, aber du hast recht. Ich bin einer, der muss irgendwie alles rauskotzen, was er sich anguckt. Egal wie generisch und scheiße das sein mag. Ich würde ungern aussortieren wollen. Ich will halt entweder Leute warnen oder den Leuten irgendeinen Film ans Herz legen. Aber wenn ich jetzt, also wenn ich aussortieren müsste, wären es natürlich, würden die Filme, wo ich jetzt Leute warnen würde, würden wahrscheinlich rausfallen, weil ich will natürlich über die reden, die ich richtig geil finde. Und dann hätte man halt nicht mehr die Filme im Programm, wo ich sagen würde, Alter, okay, den guckt euch auf keinen Fall.
Ja, das ist aber ja manchmal auch, sind das sehr unterhaltsame Rezensionen.
Auf jeden Fall.
Wäre es dann da ja auch schade drum.
Ja, ja, klar, definitiv wäre das schade drum. Deswegen bin ich schon auch für diesen 100%igen Output bei mir. Waren in den letzten 6 Jahren, seitdem wir diesen Podcast machen, ganz selten mal irgendwas, war ganz selten mal irgendwas dabei, wo ich gesagt habe, den rezensiere ich nicht. Meistens war es dann eher sowas, dass ich gesagt habe, gut, ich rezensiere dann die komplette Reihe, wenn ich dann durch bin. Sowas war dann dazwischen, dass ich dir nicht sofort gebracht habe, aber dass ich irgendwie sage, so, nee, da lohnt sich darüber zu reden, was Lee auch oft mal hat. das habe ich hier eigentlich so gut wie nie. Ich finde es auch so krass, dass der ist ja das komplette MCU nochmal durchgegangen. Und dass krass. Der nicht irgendwie die Filme nochmal rezensiert hat, weißt du, dass der hier nicht einfach mal über Iron Man redet oder über, weißt du, über irgendeinen von diesen großen Klassen, von diesen krassen MCU-Klassikern, sondern guckt die sich halt einfach an und rezensiert die nicht ein.
Ja, geil.
Voll krass. Sind da jetzt nicht irgendwelche Filme, wo du sagst, ja komm, so ein kleiner Scheißfilm, so, oder so wie ich, dieser Netflix-Film, weißt du, interessiert keinen. Der guckt halt irgendwie Iron Man und redet nicht darüber. Komischer Typ halt. Oder man könnte auch sagen, der hier.
Ich habe selten einen so starken Mann gesehen.
Ja.
Oder das.
Oder aber das hier.
Das ist doch hirnrissig.
Ja, das könnt ihr euch aussuchen. Das ist die Range.
Ja, das kann jeder für sich entscheiden, würde ich sagen.
Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Und hört bei den Bastarden rein, immer im Wechsel mit den Bewegtbild-Banausen freitags, so wie diese Episode eine Bewegtbild-Banausen-Episode ist. Und dann nächste Woche gibt es wieder Neues von den Bastarden, Dave und Dennis.
Oh ja, witzig, dass du es gerade erwähnt hast, denn ich glaube, nach dieser Folge ist unsere nächste Folge ein Marvel-Special.
Echt?
Ja.
Das passt.
Und wir sprechen mit Kane von Viva la Movilusion über die Frühwerke des MCUs.
Kane, die alte Nutte, ist im Haus, ja?
Ja, denn der ist ja auch großer MCU-Fan, hat aber noch nie diese alten Filme gesehen, da ich sag mal so, ihr hattet den Fantastic Four ja schon oder Howard the Duck oder den Captain America von Albert Pune. Also die Dinge,
krass,
die Marvel sind, aber wo die noch nicht zum MCU gehörten und von denen auch die meisten Leute gar nicht wissen, dass es sie überhaupt gibt.
Geiles Thema. Ja, dann war das ja ein ungeschickter, also was heißt ungeschickterweise, dann war das ja sogar ein guter Übergang, unfreiwillig. Ein
galanter Übergang.
Coole Scheiße. Ja, mit diesem Sample von Jack Nicholson würde ich mich bedanken bei dir für deinen erneuten Einsatz und dafür, dass die Bastarde neben ihren Aufnahmen und neben ihren Recherchen auch noch Zeit finden, hier freitags mit Lee und mir hier vorm Mikro zu sitzen und die anderen Freitage zu bespielen. Sehr, sehr cool.
Ja, vielen Dank wieder für die Einladung und die gute Folge. Ich bin ja auch immer froh, dass es diese Folgen gibt, weil dann kann ich mal über Dinge reden, die bei uns in kein Schema passen.
Ja,
obwohl es heute eins gegeben hätte.
Richtig. Ja, stimmt. Hast du selber aufgelegt, das Thema.
Ja.
Aber ja, richtig. Freie Schnauze, wie gesagt, ihr kriegt ja nichts vorgegeben. Und wer weiß, bei unserem nächsten Aufeinandertreffen, wir haben ja noch irgendwie ein großes Harry Potter-Finale offen. Ich muss noch den ersten Teil des Zweiteilers gucken. Also habe ich noch auf dem Schirm.
Ich warte auf dich.
Warte auf mich. Ich werde dann erstmal auf jeden Fall den Teil gucken, den du hier schon gebracht hast. Mit genauso viel Euphorie, wie ich die anderen Teile rezensiert habe, um ehrlich zu sein.
Unbedingt. Aber
dann zum großen Finale finden wir nochmal zusammen und dann gucken wir.
Ja.
Vielen Dank, dass hier was, Dennis.
Danke, danke fürs Einladen.
Coole Folge. Gruß an deinen Kompagnon, Classic Dave.
Ja, den habe ich nächste Woche hier sitzen.
Sehr schön.
Vor dem Mikro. Ja, und jetzt gehen wir wieder zu Todesschwitzen, würde ich sagen.
So machen wir's. Tschüss da draußen, danke fürs Hören. Keiner macht den Drogen.
Tschö.
Bewegt Bild Banausen.